Ja, wie schaut's aus? Ist die Stimmung schon gut, dass wir uns hinsetzen?
Ja, von mir aus.
Und dann loslegen? Ja.
Ich hätte mir so nicht nochmal großes erwähnen.
Schön, das ist bitte genau gerne der Sendung bei.
Ne? Das passt gut. Wenn es für dich passt,
ja, dann nur wie du glaubst. Bitte Platz nehmen.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Jeder Mensch ist groß in seinen Taten und in seiner Zeit. So kann man es lesen auf der Website von seinem 60 Ausgaben starken Magazin Der Steirer Land. Und so steht's jetzt Gold auf Schwarz in unserem Hofladen-Gästebuch. Er hat mich sehr beeindruckt, dieser Mann. Ich rede von Karl Oswald. Der schon so viele Bücher und Magazine veröffentlicht hat. Der so ein Gespür für die Menschen hat. Dem man stundenlang zuhören kann und mit dem auch richtig gut schimpfen ist. Ja, ja. Ich begrüße euch herzlich zu dieser 7. Folge von Talk Up Hof, der Schilcher Podcast. Grüß Gott, Herr Karl Oswald.
Ja, schön. Ja. Hallo, Christi, danke für die Einladung.
Ja, es ist jetzt so, es steht jetzt gerade so im Raum. Wie reden wir uns an? Wie darf ich denn tun?
Um Gottes Willen, bitte sag, Karli, ja? Zu mir das ja nicht, Herr Oswald, das ist okay. Mein Vater, also bitte.
Okay, dann sage ich Karl, darf ich Karl auch sagen?
Karl, darfst du auch sagen.
Darf ich auch sagen? Ja, bitte. Na dann, heute zu Gast, Trommelwirbel, Herr Karl Oswald, ich freue mich voll, dass du da bist. Schön, dass du hergefunden hast zu uns.
Ja, sehr finden war ich nicht so schwer. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und freut mich, dass wir heute ein bisschen Tischgerät miteinander.
Ja, schön, dass wir Zeit finden zum Zusammensitzen auch. Und ich muss ja gleich vorausschicken, ich habe vorher schon erzählt, dass ich mit dem Podcast gestartet habe wegen Ausbildung, Lehrgang Kulturmanagement und habe da ein Konzept geschrieben für den Podcast. Und ich habe mir dort während dem Schreiben von dem Konzept habe ich mir schon so überlegt, wen würde ich mal einladen? Wen möchte ich ihn da kennenlernen? Mit wem möchte ich ihn quatschen? Und mit wem könnte ich mir vorstellen, da eine Stunde zu verbringen, um einfach so ein bisschen in das Lebensfenster reinzuschauen? Und da warst du auch dabei.
Ma, ist das lieb von
ja.
dir.
Ja, das ist schön. Also die habe ich da gleich im Kopf
gehabt. Das freut mich
wirklich. Ja, weil du bist bekannt. Also nicht nur im Schücherland, sondern darüber hinaus. Die kennt man. Und wir kennen die auch. Und du bist quasi... Liegst du bei uns sowieso im Haus herum?
Habe ich schon gesehen, ja.
Schön. Schön. Wir das haben süß. Einige von deinen Büchern und die Schwiegereltern haben da auch Riesenfreude damit und das sind ja, Schätze, die bei uns da im Haus sich einfinden.
Ja, super.
Das
heißt,
du bist
da
bei uns.
Das mag ich auch, dass die ja. Oma was hat, dass ich aufs Nachgasterl lenken kann.
Ja, und das ist wirklich klasse. Und darum freut es mich umso mehr, dass das jetzt auch für mich so in Erfüllung gegangen ist, dass du jetzt wirklich da bist.
Ist super, war gar nicht schwer.
Ja, nein, eh nicht. Ich habe mir gedacht, ich schreibe da jetzt einfach mal, gell, ich schreibe da eine E-Mail und frage mal an, ob du Interesse hast. Ich habe kurz hingeschrieben, was ich tue. Und
ja, war nicht so schwer.
Voll fein. Siehst du, auf der muss ich gar nicht lang Gedanken machen.
Auf keinen Fall.
Ja, einfach tun.
Ganz im Gegenteil. Eine tun, ja, so ist es.
Ja. Du, und da würde mich jetzt aber auch interessieren, weil für alle, die nicht kennen, sondern kurz zur Information. Du bist wohnhaft in Heimschuh, geborener, groß, kleiner.
Nein, ich bin sowieso ein Heimschuh.
Heimschuh?
Ja.
Okay.
Ich bin sowieso ein Heimschuh. Ich habe nur in der Anfangszeit vom Steirerland ein Büro in Groß-Klein gehabt.
Aha.
Das hat sich dann damit erübrigt, wie ich daheim mein Bau quasi fertig gehabt habe. Mhm. Aber ich bin sowieso ein gebürtiger Heimschuh.
Ah, ja, das ist gut. Falsche Informationen im Internet, ich glaube, ich spielen.
Komisch, gell, beim Internet, man glaubt es gar nicht.
Dieses Internet.
Da alles wahr ist, was da drin steht.
und es steht aber auch drin, also bin ich gespannt, was, vielleicht korrigierst du mich, seit 2022 bist du Vizebürgermeister in Heimschuh?
Das hat sich jetzt auch ergeben, ja.
Hat sich jetzt auch ergeben.
Ja. Ja, ich bin seit 2020, also seit der letzten Wahl schon im Gemeindevorstand gewesen als Kassier.
Aha.
Und nachdem unser Vizebürgermeister jetzt gesundheitlich zurücklegen hat müssen, bin ich an seine Position gerückt.
Überhaupt politisch schon seit vielen Jahren interessiert und aktiv? Oder?
Aktiv, ja, interessiert natürlich auch. Irgendwann ist einmal der Entschluss gekommen, dass du sagst, wenn du eigentlich viel kriegst für die Leute, dann darfst du auch ein bisschen was zurückgeben. Und nachdem wir Gott sei Dank eine sehr starke Gemeinschaft bei uns im Dorf haben, mit der es wirklich erfreut ist zum Arbeiten, also ganz egal, ob das die Bevölkerung selber ist oder ob das die Vereinskultur bei uns ist, es macht einfach einen Riesenspaß, da mitzuwirken, da mitzutun oder tun zu dürfen. Und deswegen war irgendwann einmal der Entschluss da. Ich bin also auch schon relativ lang jetzt im Gemeinderat, jetzt eben auch im Vorstand. Die Politik ist bei uns dort, wo sie eigentlich hinkehrt, nämlich in einem vernünftigen Maß zum Wohle der Gemeinde und alle Leute, die da daheim sind, wurscht in Wirklichkeit, wie die Parteien hassen, sagen wir es einmal so. Und du siehst auch bei meinen Medien, also sprich Steirerland und so weiter, da hat die Politik einfach gar nichts zu tun drinnen. Und natürlich sind wir fraktionszugehörig, aber wie gesagt, das spielt oder darf in einer Gemeinde eigentlich nicht wirklich eine große Rolle spielen.
Das fühlt sich bei uns in Eibeswald auch gerade sehr gut an, muss ich sagen.
Ja, ja, das ist auch sehr richtig
so. In eine gute Richtung gegangen. Ja. Ja. Jetzt gehe ich wieder ein paar Schritte zurück. Du bist Autor, also südsteirischer Autor, und sammelst seit vielen Jahren Erzählungen und Geschichten, die bewahrenswert sind. Das ist ein schönes Wort, finde ich. Bewahrenswert ist ein ganz eine schöne Bezeichnung für etwas, was ja einen hohen Wert hat und was es gilt zu schützen und weiterzugeben. Gell? Du bist Herausgeber des Volkskulturmagazins Der Steirerland und mit deinen Büchern hast du im Laufe der Zeit weit über 1000 Geschichten dokumentiert und niedergeschrieben.
Kommt auf jeden Fall hin. Es sind also mittlerweile ja sicher an die 1000 Leute, die ich interviewt habe.
Wahnsinn.
Also es sind etliche dabei, mit denen ich mehr als nur eine Geschichte gemacht habe. Das sind halt so Spezialisten, die halt sehr viel Bewahrenswertes gehabt haben. Aber es sind schon fast an die 1000 Leute, die in den 15 Jahren sind es jetzt. Also 2007 ist der erste Steirerland erschienen, mit dem ich seither reden habe dürfen und wo ich halt ein Stück von deren Geschichte bewahren habe dürfen.
Und war zuerst das Buch oder zuerst das Magazin?
Es ist ein bisschen eine Umweggeschichte. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig. Habe mich im klassischen Agentur- und Internetgeschäft quasi seinerzeit selbstständig gemacht. Habe dort im touristischen Bereich, im Naturparkbereich und so weiter dann relativ viel, also in der Südsteiermark, zu tun gehabt und habe dort ein paar Sachen irgendwo gesehen oder die sind mir einfach aufgefallen. Dadurch, dass ich da viele Gemeinden und viele Organisationen betreiben habe dürfen, habe ich gesehen, dass wir eigentlich immer und überall das gleiche Problem haben. Wir wissen eigentlich sehr gut, wie wir uns nach außen verkaufen müssen, haben aber ein Riesenproblem, die Informationen zu unseren eigenen Leuten hinzubringen. Ein ganz einfaches Beispiel, bei mir in der Nachbarschaft gibt es also auch Fremdenzimmer, da kommen Leute teilweise schon seit 40 Jahren her, die natürlich jetzt mit meinen Eltern auch sehr gut befreundet sind und so weiter. Und die haben oft genug erzählt, sie haben sich das angeschaut, sie waren dort, sie waren da. Unsere Leute haben dann oft gesagt, ja, und obwohl es halt nur 3 Kilometer von daheim weg ist, sind sie einfach noch nie dort gewesen. Und das waren ein bisschen so die Geschichten, so der klassische Begriff des Innenmarketings, ein furchtbares Wort, ist dort einfach im Raum gestanden. Und aus dem heraus habe ich einmal für den Naturpark Südsteiermark ein Buch machen dürfen, wo es auch darum gegangen ist, wie schaffen wir das, dass die Leute das lesen. Und weil mich von klein auf eigentlich schon immer die alten Geschichten so gefallen haben, war dort eben das Konzept dahingehend, dass ich gesagt habe, wir verbinden fachliche Informationen und laden ein paar Leute in der Region ein, Leute, die jeder kennt, damit sie da auch zwei Geschichten aus seinem Leben erzählen. Das war so der Weg, warum ich zum Schreiben gekommen bin. Okay. Das habe ich vorher nicht in dieser Form gemacht. Ich habe mir damals, weil ich mich selber nicht traut habe, eine Dame geholt, die aus der Volkskultur gekommen ist, also die Volkskultur studiert hat, wo ich mir gedacht habe, die weiß, um was es da geht, und habe zu ihr gesagt, ich fahre zu den Leuten hin, ich diskriere mit denen, nimm das auf, schick dir diese Aufnahme und sag dir, was davon mich interessiert, weil du kannst das ja nie am Punkt bringen, sondern der erzählt, wie er will und wie er kann. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also definitiv gar nicht. Das hat nichts mit ihrer Qualifikation zu tun. Ich bin relativ schnell draufgekommen, wo die Krux begraben war. Du musst nämlich bei den Leuten, wenn du solche Geschichten machst, wissen, was der macht. Und nicht nur nach dem gehen, was der sagt.
Nein. Das sind zwei Nachfragen nämlich auch, oder? Das
Nachfragen, dementsprechend nachfragen, aber du musst wissen, was er macht. Und wissen, was er macht, tust du eigentlich nur, wenn du das Umfeld, die Kultur, die Menschen, die Lebensart, auch wie sie halt noch vor 50, 60, 80 Jahren war, ein bisschen kennst. So bin ich dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich nicht kriege, was ich will, dann schreibe ich es selber. Und aus dem heraus ist dann der Gedanke entstanden, dass man sowas in einer Periodikum zusammenfasst. Das ist dann von den Leuten, denen ich das angeboten habe, als Auftragsarbeit quasi abgelehnt worden. Und ich war dort aber schon so in dem Ehrgeiz drinnen, diese alten Geschichten zu publizieren, dass ich dann gesagt habe, okay, und wenn ihr es nicht wollt, dann drehen wir den Spieß um. Dann mache ich es selber. Habe den Verlag quasi zur Agentur dazugenommen und habe eben im Sommer 2007 angefangen, den ersten Steirerland vorzubereiten, der dann im Dezember 2007 definitiv das erste Mal erschienen ist.
Voll spannend. Hast du mit denen, die das damals abgelehnt haben, irgendwann einmal zu tun gehabt?
Ja, immer, Falli. Das sind teilweise meine Inserenten.
Ist das lustig, oder?
Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin froh, dass es so war, weil ich von Anfang an irgendwo das Heft auch selber in der Hand gehabt habe. Ich habe bestimmen können, in welche Richtung das geht. Und die Leute haben bei mir quasi Platz kaufen können, wo sie ihre Informationen dazustellen, sprich, ob das jetzt eine Werbung ist, eine PR oder eine Geschichte. Und das war ein recht guter Weg. Wäre das Ganze eine Auftragsarbeit gewesen, wäre ich nur Umsetzer gewesen, hätte aber nie die Richtung bestimmen können.
Ja, genau.
Und von dem her, wie gesagt, war es genauso richtig, auch wenn es schwer war.
Du hast immer so gemacht, wie es dir gefallen hat, ne?
Ja, genau.
Mit den Inhalten, die dich interessiert haben, mit den Leuten, die dich interessieren, ohne dass irgendwer mitmischt und sagt, nein, das nicht, das schon, und ein bisschen mehr und ein bisschen weniger.
Und es war am Anfang schon mit sehr viel Bauchweh verbunden, weil erstens einmal ist das sehr, sehr viel Geld, das du da einmal in die Hand nehmen musst, damit du so ein Projekt überhaupt starten kannst. Und dann, wie gesagt, natürlich keine Ahnung, wie kommt das bei den Leuten auch. Also ich kann ja mit meinem Gefühl auch komplett vorschlagen. Genau. Wie gesagt, das waren so 4 Monate in etwa Vorbereitungszeit. Und ich habe dort, also mir ist das Herz dort schon aufgegangen, wie ich die ersten Geschichten gemacht habe. Also die allererste Geschichte von mir war wirklich bei uns eine im Dorf. Das war die Trummer Anna. Das war Schuhmachermeisterin, nicht weit weg von der Kirche daheim. Mein Vater ist dort schon hingegangen, weil ihm bei seinem Schulranzen quasi das Rämer gebrochen ist. Und wir als Kinder sind auch noch dort hingegangen. Und die Anna war auch so eine, die hat das ganze Dorf gekannt, die war überall dabei, wo es nur gegangen ist und so weiter. Und sie war wirklich die Erste, mit der ich mich zusammengesetzt habe. Und dann haben wir dort das Geschichte gemacht und es hat dann noch 4 andere gegeben für die erste Ausgabe. Und ich weiß eben, im Dezember, Anfang Dezember, ist der Steirerland dann rausgekommen. Und es hat nicht lang gedauert, hat die Anna mich angerufen, hat eine Freude gehabt. Nein, sie war damals, ich weiß nicht, 85, 86 Jahre alt. Hat mir erzählt, wo ihr überall die Leute her angerufen haben und ihr zur Geschichte gratuliert haben und es hat so erfreut. Und ich habe es dort noch gefragt, und wie geht es dir gesundheitlich? Weil beim letzten Gespräch war sie nicht gar so gut benannt. Na, passt alles und super, gell? Und da ist dann im Dezember also schon einiges an Feedback zurückgekommen.
Das glaube ich.
Und ich weiß noch, bei uns gibt es im Ort den Brauch, dass wir uns zu Silvester alle am Schradlplatz in Heimschuh treffen, dort 2 Stunden miteinander diskutieren, anstoßen, unser gutes neues Jahr wünschen und um 7:30 Uhr geht wieder alles heim. Und ich komme dort am 31. Dezember hin, 2007, und du merkst, dass die Stimmung ganz komisch ist, gell? Und habe dann relativ schnell gefragt, die Anna ist an dem Tag gestorben.
Na.
Und das war, also ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, aber dort ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, was ich da eigentlich jetzt tue, gell? Weil nachher war nämlich ein Wahnsinn, wo es einer gekommen ist, wo Leute angerufen haben, sie kennen die und die Leute und sie hätten gern die Zeitung, weil sie wollen es denen auch schicken, weil dort ist einer ihre Geschichte drin und so weiter, gell? Und das alles ist innerhalb von so einem kurzen Zeitrahmen passiert, dass das für mich dann eigentlich Motivation und Auftrag war, dass ich gesagt habe, und das
da möchte
muss ich weitermachen.
Ja. Ja. Das ist Biografiearbeit, die ganz wichtig ist, gell? Weil die Sachen vergessen werden und sich sonst auflösen. oder einfach nur irgendwie weitererzählt werden. Und wie es halt so ist bei der stillen Post, dann oft, da kommt was dazu, kommt was weg.
So ist es, kommt auch was anderes.
Oder man erzählt das weiter, was einem halt hängen geblieben ist oder wie man es halt gern gehört hätte oder so.
Ja.
Aber das ist schon ganz echt eine wertvolle Arbeit. Und ich glaube, es gibt auch niemanden jetzt da in der Region oder überhaupt, der so Bücher oder dieser Bücher in diesem Stil macht. Gell? Ich glaube, da bist du recht allein auf weiter Flur mit dieser Idee. Gell?
Gott sei Dank recht allein. Ja. Und von dem her passt es auch. Man sieht zwar immer wieder Sachen, die stilmäßig schon in die Richtung gehen. Das ist dann eigentlich schön für mich, wenn ich sowas sehe, weil ich mir denke, dann kannst du nicht alles falsch gemacht haben, wenn die Leute anfangen, dir was nachzumachen.
Ja.
Mhm. Aber in dieser Größenordnung, sage ich einmal, bin ich schon relativ allein. Ja.
Ja.
Also das ist auch steiermarkweit jetzt in der Form eigentlich nicht wirklich
echt großartig.
Was zweites Tage.
Ja. Ich unterbreche jetzt, weil ich ruder so noch ein bisschen nach hinten ein Stickerl und möchte ja für alle, die vielleicht auch heute so das erste Mal zuhören, es kann ja gut sein und ich traue mir das wirklich sagen auch, dass heute vielleicht sich diesen Podcast Leute anhören, die davor die anderen Folgen noch gar nicht angehört haben. Genau wegen dir, lieber Karl Oswald.
Das wäre schön.
Die extra einhören, genau wegen dem. Gell? Und denen möchte ich auch kurz erzählen, worum es eigentlich so geht bei Talk Up Hof, der Schilcher-Podcast. Wir haben ein paar Rubriken. Es geht immer ums Reden miteinander, um sich auszutauschen, sich kennenzulernen. Ich mag die Leute kennenlernen, die ich immer einlade, in unseren Hofladen bei Jasmin Lewis. Wir sitzen da in Oberlatein in Eibiswald. Ganz klasse bei unserem großen Birnenholztisch und Panoramafenster. Heute scheint die Sonne rein. Es ist echt ein super schöner Tag. Und der Podcast hat als Inhalte eben den Talk. Es gibt dann auch ein Spiel, ein bisschen später. Ja, wenn wir dann genug gequatscht haben. Dann gibt es etwas zur Auflockerung zwischenrein, eine Überraschung. Es gibt einen Wunschsong und es gibt Genuss. Und Genuss bedeutet beim Talk Up Hof der Schilcher Podcast. Es steckt im Namen. Da komme ich jetzt nicht drum herum. Da geht es auch um einen Schilcher, gell? Und es ist jetzt ein guter Moment. Ich glaube, wir dürfen unsere Kehlen befeuchten, nicht nur mit dem guten Eiweißweiler Wasser, das wir da stehen haben. Baby, reiß den Schilcher auf. Bitte. Ja, ein schönes Geräusch. Ich mag das, wenn die Glasel scheppern. Der neue Wein ist da, der neue Schilcherwein ist da, der neue Chiller ist da. Unser Schilcherwein heißt nämlich Chiller.
Okay.
Wir haben den getauft.
Oh, perfekt.
Weil er so super zum Chillen ist und so eine chillige Atmosphäre macht. Und der neue Tropfen ist großartig. Sehr fruchtig. Die Säure sehr dezent. Danke, Luis. Dankeschön.
Danke.
Oh, da haben wir jetzt gleich mal ein schönes Achterl, gell? Lieber Karl.
Lieber Jasmin.
Zum
danke
Wohl.
Noch einmal zum Wohl.
Prost.
Zum Wohl.
Prost.
Hervorragend.
Ja.
Boah, der ist wirklich gut.
Der ist fein, gell? Wir haben auch so eine Freude. Wir haben schon echt ein paar Flascherl mittlerweile auch schon selber getrunken und verkauft auch. Verkostungen haben wir schon da gehabt. Und es ist so lustig, jetzt die Tag erst haben wir eine E-Mail gekriegt und eine Bestellung über unsere Website, diekiefer.at. Und da hat jemand geschrieben, wir haben den Podcast gehört mit der Stefanie Marx, die ist Saiteninstrumente-Baumeisterin und hat einen Meisterbetrieb, St. Martin. Und die haben uns aus Salzburg kontaktiert. Und haben gesagt, sie haben eben den Podcast sich angehört mit der Stefanie. Und sie sind verwandt, bekannt mit der Stefanie. Und sie möchten gern den Chiller bestellen. Sie möchten den Chiller bestellen und unser Apfelketchup. Hey, und das taugt uns natürlich voll. Wenn da jetzt zusätzlich durch den Podcast und durch das Hören sie so, ja, das ein bisschen herumspricht und das alles so noch mehr belebt wird, da freuen wir uns
super,
voll.
Weil wenn es im Internet schon funktioniert, ja, dann muss es ja in Natura erst recht hinhauen.
Ja, und es taugt uns, dass die Leute natürlich auch auf das anspringen, was uns gefällt und was uns schmeckt. Dass nicht nur wir glauben, ja, wir haben jetzt so einen guten Geschmack und uns taugt so gut, gell, sondern dass die anderen das auch irgendwie gern mögen. Das ist fein.
Ah, man kriegt schon gern was zurück, auch. Ja, natürlich.
Okay, ja.
Das darf auch so sein.
Ja, Mann, ja. So, ich stelle mein Glasl wieder auf Zeiten. Wo vertreibst du deine Bücher?
Es gibt eigentlich jetzt nicht wirklich spezielle Plätze, sondern das ist ganz normal, sage ich mal, der Ablauf für einen Buchhandel, dass du eben ein Buch, wenn du das neu magst, ins Verzeichnis lieferbarer Bücher stellst. Natürlich schreibe ich ja jedes Jahr die Buchhandlungen an mit dem, was es Neues gibt und so weiter. Das schon, aber grundsätzlich findet der Buchhandel dann quasi über dieses Verzeichnis lieferbarer Bücher deine Werke an. Und natürlich gehört da auch ein bisschen dazu, dass der Steirerland selber mein bestes Trägermedium ist, wo einfach kommuniziert wird, dass was Neues da ist. Ich darf hin und wieder eben im Radio ein bisschen eine Geschichten einlesen und so weiter. Und wichtig ist nur, dass der Buchhandel die Bücher quasi findet, wenn jemand dann noch fragt. Und nach so vielen Jahren, ja, hat sie im Prinzip eine kleine Fangemeinschaft gegründet, die halt auch ganz bewusst darauf wartet, dass am Jahresende eben was Neues kommt.
Ja,
also es gibt jetzt keine speziellen Geschäfte. Ich habe ein paar Partner, die außerhalb des Buchhandels die Bücher auch für mich vertreiben. Das sind aber Sachen, die eigentlich bei mir angefragt haben, die es gern hätten. Okay. Das einfach ein bisschen mitpromoten. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, gibt es eigentlich keine speziellen Geschichten bei uns. Natürlich übers Internet, über die steirerland.at. Und ansonsten ist es eigentlich schon der Buchhandel, beziehungsweise es gibt Gott sei Dank auch ein paar Unternehmen, die meine Sachen gerne als Weihnachtsgeschenk nutzen und da ein bisschen einkaufen, und das macht die Sache dann auch immer ein bisschen einfacher mit der Finanzierung von so einem Projekt.
Natürlich. Es muss auch irgendwo Geld reinkommen, damit das alles, damit die Bücher so schön werden können, wie sie sind. Und was mir total gut gefällt, und deswegen fallen es auf, ich hab's eben, deswegen habe ich vorher gefragt, wo du die Bücher überall vertreibst, weil ich hab's bei der super sortierten Trafik in Kleinstädten öfter gesehen auch.
Ja.
Und beim Mora war eben gekauft, klar weiß.
Ja.
Und was sofort auffällt, ist dieses großformatige Hardcover, immer mit einem schönen Bild drauf vorn, und auch immer diese Schrift, diese Wiedererkennung. Das ist was Tolles.
Natürlich,
ja. Und das sticht ins Auge.
Sie hat sie durch, und ich bin von Anfang an eigentlich davon ausgegangen, weil ich ja selber Bücher immer schon gern gehabt habe, dass es halt auch wirklich ein Buch sein darf, das man da in der Hand hat. Eben von der Größe her, vom Papiervolumen her. Also es ist schon lustig, wenn man was angreift, und für mich war das auch von Anfang an irgendwo so ein bisschen eine Wertschätzung denen gegenüber, die wir die Geschichten da drinnen zur Verfügung stellen. Die nicht einfach quasi einen Text nach dem anderen abzudrucken, sondern das Ganze wirklich zu bebildern und dementsprechend optisch aufzubereiten, dass man das wirklich als Wertschätzung auch an jene dann gibt, die einem die Geschichten erzählen. Und das ist schon lustig. Weil
das ist nichts Selbstverständliches, ne, dass die Leute dann auch so ganz persönliche Erlebnisse bringen.
Nein, das ist überhaupt Vertrauen nicht selbstverständlich. Dazu, ne? Sie lassen mich doch sehr, sehr tief in ihre Lebensgeschichten einschauen, weil ich schreibe ja eigentlich keine Biografien in dem Sinn, dass ich sage, dort auf die Welt kommen und bis daher haben wir da, sondern ich suche mir eigentlich immer aus dem Ganzen, was mir erzählt wird, so ein, zwei Geschichten aus, auf die ich mich dann im Endeffekt draufhänge, weil sonst wäre die Gefahr natürlich sehr groß, dass sehr viele Dinge wirklich nicht nur ähnlich, sondern gleich sind, weil es ist einfach die Zeit, ich weiß nicht, in die 20er Jahre, in die 30er Jahre waren die Lebensumstände in der Südsteiermark nicht anders als wie im Norden oben. Sie haben es nur anders gelöst. Und wie gesagt, das Spannende sind einfach so diese kleinen persönlichen Geschichten, die da zwischendrin sind, die es dann im Endeffekt ausmachen. Das sind lustige Sachen, das sind aber auch sehr, sehr viele traurige Sachen.
Ja.
Die Leute haben irrsinnig viel erlebt, irrsinnig viel mitgemacht. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist, du kommst aus jedem Gespräch wirklich mit einer gewissen Demut aus. Also es holt dir ein bisschen zurück auf den Boden, wenn du halt hörst, wie jemand in die 20er oder 30er Jahre seine Lebensgrundlage erwirtschaften hat müssen, was dort für Dinge wichtig waren. Mhm. Und dann kommst du raus und hörst, dass bei uns die dritte Garage auch schon zu klein ist, ja. Das vierte Auto auch noch irgendwo Platz haben muss, und die ganzen Sachen. Also da meine ich so, mit einem gewissen Maß an Demut und Bescheidenheit kommst du dort raus und das tut einfach gut, es erdet mhm. irrsinnig. Mhm.
Ja, na, jeder hat in seinem Leben andere Prioritäten auch und jede Generation hat andere Prioritäten. Ja.
Natürlich.
Und wenn man sich gerade nicht mehr um das Überleben nur kümmern muss oder so, ne, da kommen dann andere Sachen halt in den Vordergrund. Da trat es dann schon mal in eine dritte Garage oder so. Ne?
Na ja, natürlich. Ja. Darf ja auch sein, aber ja. Wie gesagt, es ist ja wichtig, dass man nicht vergisst, dass man eigentlich von der Seite herkommt. Ja. Mir ist es auch immer darum gegangen, ein dementsprechendes Maß an Wertschätzung für die Generationen zu vermitteln, die da vor uns da waren, weil wir tun uns heute relativ leicht und reden relativ groß. Kommen auch, weil es da vorher welche gegeben hat, die eigentlich aus Schutt und Asche mehr oder weniger das Ganze aufbaut haben und für uns den Weg bereitet haben. Ja. Gescheiter Mann hat einmal gesagt, wir können nur deswegen so weit schauen, weil wir auf die Schultern von den stehen, die vor uns da waren.
Das ist ein guter Spruch.
Das ist eine Geschichte, die ich eigentlich immer im Hinterkopf habe und darum auch so dieses Bedürfnis, den vorangegangenen Generationen ein bisschen an Platz einzurahmen kann.
Ja. Und das Schöne bei den Büchern ist ja auch, das sind ja nicht nur verschriftlicht, es sind total viele Bilder drinnen, auch aus dem privaten Fundus, es sind teilweise Noten drinnen von Liedern, es sind Rezepte drinnen, es ist so ganz, ganz bunt und wie das Leben halt auch so ist, gell? Das ist total schön, total abwechslungsreich und es gibt da immer was Neues zu erfahren. Manche kommen öfter drinnen vor mit ihren Geschichten, weil es einfach viel in einem langen Leben viel zu erzählen gibt,
ja,
gell?
Ja.
Manche vielleicht nur einmal und das ist echt was Besonderes. Du hast einen eigenen Verlag, der Altenberg, Verlag Altenberg, die Werbeagentur.
Ja.
Und du arbeitest du noch mit drei weiteren Personen zusammen oder seid ihr mittlerweile schon mehr?
Nein, ich habe, wir sind im Prinzip zu dritt, wobei da Lektor und so weiter sind, also freiberuflich. Ich habe eine Mitarbeiterin, das ist die Tanja, die ist bei mir angestellt, die ist für die optische Umsetzung zuständig, sie ist Grafikerin und macht also die Aufbereitung für den Steigerland und auch für meine Bücher.
Und das ist Autor, das ist dein Beruf und das Verlagswesen?
Im Großen und Ganzen schon, ja, also es ist eh relativ brat, weil du bist Verkäufer, du bist Konzeptionist, du bist PR-Texter, du bist Autor auch, ja.
Ja, genau.
Und musst dich im Endeffekt auch darum kümmern, dass die ganzen Geschichten natürlich auch finanziert werden. Also so schön wie es ist, man darf sich den Beruf nicht aussuchen, wenn man die Absicht hat, reich zu werden. Es ist auch nicht so, dass es in den letzten 20 Jahren keine Jobangebote gegeben hätte, wo ich sage, okay, viel weniger Sorgen, viel mehr Geld. Hat mich aber in Wirklichkeit nie interessiert, weil das war einfach der Weg dorthin, dass ich sage, und heute darf ich das machen, was ich machen will.
Ja,
und das macht auch sehr, sehr viel Spaß.
Das ist auch der Grund, warum man sich selbstständig macht und Unternehmer oder Unternehmerin wird, oder? Dass man sagt, hey, man richtet es so nach den eigenen Vorstellungen, mit dem ganzen Risiko natürlich auch und den Konsequenzen.
Natürlich, es hat zwischendurch bei mir auch Fragen gegeben, wo du sagst, okay, du stehst irgendwo einmal an einem Punkt, wo du sagen musst, ich habe jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe den Schritt nach vor. Wir größer, wir breiter, brauche mehr Leute, die da mitarbeiten. Oder ich mache den Schritt zurück und ich habe den Schritt nach vor auch probiert. Also es hat da zwischendurch einmal eine Vertragspartnerschaft mit einem Grazer Unternehmer gegeben, wo einfach Ressourcen da waren, die ich nutzen habe können. Aber du bist dann auch wieder relativ schnell dort, dass in dieser Größenordnung das Ganze dann immer mehr getrieben wird und du dich immer mehr nach dem richten musst, was eigentlich einer kommt und nicht so nach dem, was du eigentlich ausgegeben kannst. Und ich habe mir das zwei Jahre angeschaut, es war ein guter Versuch, bin dann aus der Partnerschaft in Wirklichkeit wieder ausgestiegen und habe gesagt, nein, der umgekehrte Weg ist besser, ich gehe einen Schritt zurück und bleibe eigentlich in der Größe, wo ich bin mit meinem kleinen Team und dafür habe ich eben auch die Freiheit, dementsprechend zu agieren.
Ja. Und das war sicher keine verlorene Zeit, oder? Weil das so wichtig ist, das zu sehen, auch wie man es ganz sicher nicht mehr nicht will.
Ja,
oder genau, wie so es nicht so anpasst oder so.
Ja, ne? Und das ist so dieses Herumüberlegen dann, hätte ich da und wäre ich doch und so weiter, das da sparst du. Ich habe es probiert, so das war nicht richtig und habe Gott sei Dank rechtzeitig gesagt, nein, der Weg passt mir nicht.
Ja.
Der andere muss es sein und der andere war es auch. Also das,
ich finde es überhaupt so ganz, ganz wichtig, diesen Dingen zu folgen, oder? Dass man auch Sachen ausprobiert und schaut, ob das jetzt passt oder nicht, ob das zu den eigenen Visionen passt oder nicht, ob dieser berufliche Weg okay ist, auch mal den Schritt weiterzugehen und was anderes auszuprobieren, um einfach zu spüren, na, das haut eben nicht hin. Na, das passt nicht zu mir, schlage einen anderen Weg ein.
Ja.
Damit man nicht irgendwann sitzt und sagt, na, hätte ich doch, war ich ein bisschen mutiger gewesen oder hätte ich mich traut oder mei, aus der Komfortzone hätte ich es gemacht.
Also es ist ja nicht so, dass das Ganze nicht irgendwo so ein Erfolg versprochen hätte. Es hat dort Steirerland Ausgaben gegeben, die haben 120, 140 Seiten gehabt.
Ja.
Aber es war dann genau der Punkt erreicht, dass du sagst, das, worum es mir eigentlich geht, nämlich diese alten Geschichten, diese Traditionen, die Mundart und alles, was da drinnen ist, das alles muss jetzt eigentlich zwischen PR-Texten, bezahlten redaktionellen Artikeln und so weiter suchen.
Mhm.
Und das war ein Weg, den ich einfach nicht gehen wollte. Das war nicht gut und dann habe ich gesagt, nein, umgekehrt, ich reduziere aber bestimmte Seitenanzahl, bestimmtes Inserat, Inhaltsverhältnis und die Geschichten müssen einfach im Vordergrund stehen und alles andere kann hinten angestellt werden. Das Magazin war zuerst da. Es war dann so, also nach 3 Jahren war die Nachfrage, also da hat sich der Steirerland dann irgendwo schon ein bisschen etabliert gehabt, war die Nachfrage relativ stark da nach alten Ausgaben. Und du hast natürlich nur eine bestimmte Stückzahl daheim und irgendwann ist der halt einmal fertig. Und dann sind die Leute damit gekommen, ja, also mehr Geschichten und Sammlungen und Sammlungen. Mhm. Und dann habe ich den Entschluss eben gefasst, 2010 war das, mein erstes Buch zu machen. Das war also Vergissmeinnicht. Das war einfach eine sehr große Sammlung von Geschichten. Da habe ich aus den ersten 3 Jahren so die besten Geschichten ein bisschen verkürzt und dort dazu eingestellt. Aber dort, ich glaube, über 90 Geschichten in dem Jahr neu dazu geschrieben. Also das war wirklich eine ordentliche Geschichtensammlung. Die einen eben auch wirklich an die Grenzen geführt habe, weil das war Arbeit bis zum geht nicht mehr. Also da habe ich mich nachher geschworen, ich mache nie mehr ein Buch.
Nein, wirklich?
Nie mehr. Oh, also Gott. Das war echt ein Wahnsinn und vor allem, ich sage, auch kostentechnische Horrorgeschichte und dann stehst du ja vor dem Problem, es war ja auch gut, wenn du das verkaufen lässt.
Ja, genau.
Und das war dort schon nicht ganz lustig. Und das hat sich aber dann, sage ich mal so, im Frühjahr 2011 relativ schnell beruhigt und das ist dann auch bald einmal der Plan fürs nächste Buch wieder gekommen. Und die Bücher sind eigentlich die Vertiefungen zum Steirerland. Ich habe in die Bücher einfach viel mehr Platz. Und das sind so Dinge, die eigentlich irgendwo so aus dem Alltag herauskommen. Irgendwann fragst du dich einmal, ja, wenn du jetzt mit so viel Leuten redest, gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten, die immer vorkommen? Naja, und du hast bald einmal das, dass irgendjemand, wenn er jetzt davon erzählt, wie gut die Oma früher gekocht hat oder die Mama früher gekocht hat, dass da die Augen zum Leuchten anfangen und du siehst richtig, wie die Leute da 20, 30 Jahre zurückgehen und beim alten Kuchelherd stehen und da zuschauen und so weiter. Und das waren für mich dann so Beweggründe, ich gesagt habe, okay, dann gehe ich einmal in die Richtung. Ich bin jetzt zwar kein Koch, aber ich kann ja Geschichten machen und rede mit den Leuten darüber, was sie halt früher so gekocht haben und was eigentlich so gut war. Gell? Und so ist also auch das erste Kochbuch im Prinzip entstanden. Natürlich brauchst du dann jemanden, der dir das Ganze auch noch einmal durchschaut und durchkorrigiert, weil es ist für das Mutterl mit 95 Jahren Data zählt die einfach nicht alles, was da reinkommt, weil es ganz klar ist, dass man das rein tut. Aber so sind halt alte Geschichten dann mit alten Rezepten verbunden worden. Es war irgendwann einmal das Thema der alten Arbeiten da, so vom Rechen machen oder im Kinderbereich ganz einfache Geschichten, Maipfeifer schnitzen, Fosswaschen, die Dinge, die es also eigentlich vor 50 Jahren noch überall bei uns da gegeben hat. Und aus dem heraus ist dieses Gestern noch entstanden. Was sagst du, verknüpft halt alte Arbeiten mit alten Geschichten. Mhm. Irgendwann war der Gedankenansatz da, naja, hoppala, selbst ich in meiner Jugend, also mit Landjugend und so weiter, wie es bei uns da halt üblich ist, wir haben eigentlich noch relativ viel gesungen. Heute ärgert es mich, wenn irgendwo wer singt, weil spätestens nach der ersten Strophen steigst aus. Steigt also dieses aus. Typische, ja, genau. Stille-Nacht-Syndrom, ja. Die ersten Strophen können wir alle. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue mal, was waren denn eigentlich die Lieder, die wir früher gesungen haben. Und ja. Natürlich brauchst du auch Hilfe. Ich habe mich da mit dem Volksliedwerk zusammengesetzt und geschaut, dass ich dort an das Notenmaterial komme. Das ist auch immer eine rechte Frage, ist ganz klar, gell? Ja. So ist das Buch Heimatholz entstanden und frisch. Ein Jahr später kommst du dann drauf, aber es gibt eigentlich so einen Haufen alte Briefe, wo Geschichten dahinter stehen und so hat dann eins das andere ergeben und wie gesagt, mittlerweile ist das schon eine ganz eine ordentliche Sammlung geworden, die ich da zusammengebracht habe.
Apropos, wie viele Bücher gibt es insgesamt
jetzt? 16 gibt es.
16 Bücher?
16 Bücher gibt es.
Wie waren denn die letzten zwei Jahre, lieber Karl? Weil deine Arbeit bedeutet persönliche Gespräche, sich persönlich zu treffen mit den Leuten. Wie waren die letzten zwei Jahre?
Ja, notdürftig. Also zwischendurch sehr viele Zeiten gegeben, wo gar nichts gegangen ist. Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich durch diese vielen Interviews, die ich schon geführt habe, recht ein großes Archiv. Und es ist oft so, dass mir jemand, weiß ich nicht, 4 oder 5 Geschichten erzählt und ich aber im Endeffekt nur eine schreibe.
Ja.
Das heißt, ich habe in Wirklichkeit die Corona-Zeit also aufs Archiv zurückgegriffen, habe mir alte Aufnahmen noch einmal angehört, wo ich gewusst habe, der hat ja viel mehr erzählt, als wie nur das, was ich da geschrieben habe. Ich habe sehr, sehr viel aus dem Archiv ausgeschrieben.
Das ist gut so,
also ich habe zwischendurch, was gegangen ist, bin ich aus. Aber es hat halt auch, also gerade 20 sehr viele Zeiten gegeben, wo du gar nicht unter die Leute gekommen bist. Und da war, Gott sei Dank, also das war Archivarbeit, ja.
Ja, ist auch gut, oder? Da mal sich durchzustöbern und wieder mal zu schauen und auch zu staunen, was man alles hat, oder?
Also es ist ein Wahnsinn.
Du bist wahrscheinlich
mal natürlich das. Und wie gesagt, ich heute noch, sage ich mal so, die ersten, weiß ich nicht, 50 oder 100 Geschichten relativ gut im Kopf. Nur die weiteren 900 näher machen. Und darum ist es schon, ist ein Wahnsinn, das, wenn du da anfängst zum Schauen und zum Suchen, mit wem du da eigentlich schon alles geredet hast und was da schon alles gekommen ist. Also sind schon sehr, sehr berührende und herzergreifende Geschichten dabei. Also unglaublich. Ich wundere mich oft selber, was die Leute mir alles erzählen.
Ja, und vor allem, man wird ein Teil von der Geschichte.
Natürlich wird man das. Und es ist auch nicht so, dass du jetzt hinkommst und sagst, so, grüß euch, jetzt bin ich da. Und jetzt erzähl mal
wie läuft es überhaupt? Wie läuft dieser Prozess? Das würde mich sehr interessieren.
Ganz anders. Also es ist so, mittlerweile wissen die Leute ja grundsätzlich, was ich mache. Aber gerade in den ersten paar Jahren war das überhaupt nicht klar. Und jetzt kommst du dorthin und du fängst einfach einmal an mit dem zum Diskrieren.
Also, frage ich gleich einmal, hast du da irgendwie Kontakt aufgenommen, weil du gehört hast, da gibt es jemanden, der erzählt gern, oder sind die Leute auch die ersten paar zu dir gekommen?
Nein, es kommen hin und wieder Leute zu mir, das sind aber wenige. Meistens ist es so, dass ich irgendwo aufschnapp, hoppala, da wäre irgendjemand, oder dass ich aus dem Umfeld dieser Leute die Leute bei mir melden. Das ist auch super, weil die paar, die direkt zu mir kommen, die sind meistens auch schwierig. Es war gerade am Anfang so, dass schon hin und wieder einige sich gemeldet haben. Das sind Leute, die wollen halt sich selber irgendwo in den Mittelpunkt stellen, die wollen ein bisschen sich selbst quasi zur Schau stellen und das ist schwierig. Mir ist immer lieber, wenn du mich anrufst und sagst, dein Nachbar oder dein Onkel oder sonst irgendwer, der wisset Geschichten zu erzählen. Da weißt, der Weg ist der richtige.
Ja.
Und dann nimmst du natürlich mit dem Kontakt auf, oft bitte ich die Leute auch, dass sie einmal vorfühlen, dass der überhaupt weiß, dass ich anrufe. Und dann machst du einen Termin aus und dann setzt dich einfach einmal zusammen und fängst im Prinzip an zum Diskutieren. Mhm. Das meistens tut, also wann und wo er mal geboren ist, also so quasi die Hard Facts. Und dann schauen wir einfach, wie sich das Gespräch entwickelt.
Ja.
Und ich habe natürlich ein bisschen im Kopf, wo ich hin will, aber ich sehe relativ schnell, ob es geht oder nicht. Und wenn es nicht geht, dann tun wir einfach käppeln. Und ich lasse ihm erzählen, bis ich irgendwo was habe, wo ich sage, hoppala, das kann er sein. Da gehen wir jetzt ein bisschen weiter, da gehen wir ein bisschen tiefer. Mhm. Also du merkst schon bei sehr vielen Leuten, dass sie dankbar sind, wenn man ihnen zuhört, wenn sie einfach erzählen können. Ich höre oft von den Familienmitgliedern dann hinten nach, wo hast du denn die Geschichte gehört? Die habe ich ja überhaupt noch nie gehört.
Ja.
Ich sage, ja, das Problem ist, die Oma oder der Opa, die fangen immer gleich an. Die ersten 10 Minuten ist das, was ihr schon 100-mal gehört habt. Was auch ich 100-mal her.
Ja.
Ich sage, aber dann kommt die Abzweigung. Genau. Und wenn du dort drüber reden lässt, dann wirst du dich wundern, was da alles rauskommt. Gell?
Dann geht es ums Nachfragen und ums Einhaken und sich beschreiben lassen, wie das war. Gell?
So ist es.
Ja. Wir erinnern diese Interviews ja fast so an eben die Arbeit in Pflegeheimen oder so. Ich mache gelegentlich Besuchsdienst, also Besuche für Angehörige, die jetzt weniger Zeit haben oder beruflich so eingespannt sind oder gar nicht mehr in der Gegend wohnen, gell? Und besuch eben deren Familienangehörige auch. Mhm. Und da ist oft halt auch so, dass, klar, manche Geschichten starten immer wieder gleich, ja, ja. Genau. Und dann geht es wirklich darum, nachzuhaken.
So ist es.
Nachzufragen. Zu fragen, wie hat das geschmeckt? Ja. Hat das ausgeschaut? Wird das gerochen?
Ja.
Aha, und wie und was? Und ja. Neugierig zu sein, gern dran zu bleiben.
Ja.
Und da tut man sich halt, muss man auch ganz ehrlich sagen, als Außenstehender natürlich auch viel leichter, wie wenn du emotional als Familienangehöriger da drinnen bist ganz und die Geschichten schon so oft gehört hast. Und ja.
Ganz klar.
Also da hat man als Fremder ganz viele
natürlich
Vorteile, muss man sagen.
Freilich. Ja, absolut. Wie gesagt, die Leute, also sie erzählen mit sehr viel Begeisterung. Und gerade ich bin ja selber immer wieder, also auch so in Pflegeeinrichtungen, weil mich halt die Leute von dort anrufen und sagen, du, wir hätten da, wenn eine meiner liebsten Geschichten ist, da in der Gegend in Oberhag. In einem Pflegeheim passiert, das ist schon viele Jahre her, die Dame war dort 98 Jahre alt. Zu der bin ich hingeholt geworden. Und das war in einem Pflegeheim, da ein bisschen an die Damen drin. Und die zweitjüngste war, also fast 20 Jahre jünger, die war knappe 80. Aber jedenfalls, ich habe mit der 98-Jährigen haben wir uns eine Geschichte gemacht. Und bei mir ist ja der Weg so, also es ist das Interview. Dann fahre ich mit dem ganzen Packel heim. Daheim suche ich mir das Geschichtel aus der Aufnahme raus, schreibe es und wenn ich es geschrieben habe, fahre ich noch einmal hin zu meinen Leuten. Und wir lesen das dann gemeinsam durch und erst wenn sie dann sagen, okay, das passt, dann wird es veröffentlicht.
Schön.
Beim zweiten Mal hinfahren, ich gesagt, und? Geht es dir eh gut, eh alles gesund? Und so sage ich, ja mein, da ist so super, die schauen so schön auf mich. Und dann nimmt sie mich beim Arm und sagt sie, aber weißt du, was mich da herinnen anzipft? Die alten Weiber tun nur für seine Krankheiten jammern.
Ehrlich? Ja, lieb.
Es ist ja.
Ah, ja.
Es ist ja wirklich lieb, ja.
Ja, und dann ist es gut, wenn wer herkommt und ein bisschen aufrüttelt, ja, und was sicher anderes macht auch. Und ja.
Ja. Aber sie sind schon. Sie sind schon wirklich schön. Ehrlich.
Voll schön. Immer auch in der Vorbereitung und auch heute, wir waren heute im Weingarten, der Löser und ich, und haben eben die Routen gebunden und ja, einfach ein bisschen gearbeitet im Weingarten. Und da haben wir auch während der Arbeit so ein bisschen überlegt und mir das total leid, so in der eigenen Familie, also, dass ich damals einfach in der Jugend, bei mir war es jetzt so, ich war so mit 1000 anderen Dingen beschäftigt, gell, und habe halt diese Geschichten von Oma und Opa nicht erfragt. Und auch dann später mit der Mama eigentlich nicht, gell. Und dann ist halt so, ja, die sterben, sind dann nicht mehr da. Und so wie es bei uns in der Familie war, da sind auch ganz viel Briefe und Sachen, die es halt gegeben hat, Fotografien. Es hätte dann noch viel, viel mehr gegeben und es ist weggekommen bei uns in unserer Familie, ja, gell. Und das ist dann eigentlich bitter. Es ist bitter, weil so ein Stückel eigene Identität fällt, gell.
Ja.
Und darum finde ich das so klasse mit diesen Büchern, weil das hat auch immer was mit der nächsten Generation, mit den nächsten Generationen zu tun. Eine eigene Identität, das ist so Ahnengeschichten. Und jede Generation färbt ein bisschen in die nächste ab. Und man hat, man kann die Ahnen nicht wegwischen hinter sich, nein, gell, die
man,
da waren.
Soll man ja auch nicht. Und das, was du mir jetzt sagst, ich meine, das her ist sehr oft, oder ich meine, ich erlebe es ja bei mir daheim auch, weil witzigerweise es ist daheim ja viel schwerer als wie irgendwo anders. Aber zu mir sagen die Leute dann oft, ja, was soll man tun? Soll man anfangen da von oben und von oben die Geschichten zu aufschreiben, wenn er erzählt? Wie gesagt, macht es ganz einfach. Du kannst mit jedem Handy kannst du halt aufnehmen.
Stimmt.
Wie gesagt, fangt einmal mit dem Aufnehmen an. Oder besorgt dir ein Diktiergerät und legst ihn oben hin, wenn er erzählt. Das ist geduldig. Da kann er ruhig 100-mal mit dem Gleichen anfangen.
Ja.
Interessant wird, was nachher passiert. Gell? Einfach nur aufzeichnen. Mhm. Und ich merke es also bei meinen Geschichten, wie hin und wieder in Schulen eingeladen und dort mit den Kindern ein bisschen zu quatschen, ein bisschen die Zeiten von früher zu besprechen, ein bisschen eine Geschichte zu erzählen. Und das Interesse ist da, das ist irrsinnig da. Nachdem wir in einer Zeit leben, ich meine, jetzt bei uns da geht es noch einigermaßen, aber wo du diese Mehrgenerationenfamilien eigentlich näher hast, je weiter du dich dem urbanen Raum näherst, umso mehr nehmen die ab, fällt da den Kindern auch irgendwas. Mhm. Und das ist einfach lustig, wenn man da halt zuhören kann, wie es früher war und so weiter.
Und das ist ein super Tipp, den du doch gerade gegeben hast, auch mit dem, echt, jedes Handy kann mittlerweile aufnehmen.
Und nachdem ich ein paar von meinen Büchern, also sehr, sehr viele Mundartausdrücke auch gesammelt habe und so weiter, haben mir auch die Kinder erzählt, dass die daheim angefangen haben, da Mundartbegriffe raten, so halbe Seiten abdecken. Super. Und was heißt das und so weiter. Und da haben sie wirklich eine Gaudi damit.
Gell? Ja, das, ich weiß ja, spannend ist, woher kommt das Wort, ne? Woher, wie wird das zusammenglaubt? Wie setzt sich das zusammen? Das ist schon
spannend. Ja, vor allem ist die steirische Sprache ja auch, also jetzt abgesehen davon, dass jede Region ihre eigenen Dialekte hat, ist ja auch sehr spannend, weil du eigentlich mit wenigen Worten teilweise auch sehr viel ausdrücken kannst. Du hast die gleichen Begriffe, die du in mehreren Varianten spülen kannst.
Ja.
Also das Schlorpfen zum Beispiel, der schleifende Gang.
Ja,
jemand schlorpft dahin. Gell? Von dem her kommt dann irgendwo das Schneeschlorpfen, also so dieses Abtragen des Schnees. Wenn man früher einen Pfad gemacht hat, dann ist man Schneeschlorpfen gewesen. Dann ist aber so, wenn du halt ein abtragendes Gewand hast, dann ist das auch geschlorpft. Das ist auch nicht mehr. Ja. Wenn du dann anfängst mit den Artikeln zum Spülen, weil der Schlapfen ist dann natürlich der Hausschuh, die Schlapfen ist selbstredend.
Ja. Und wie viele Bedeutungen, dass das dann auch hat,
wie viel,
oder?
Das da gibt.
Ja.
Und wenn du das in einem Satz zusammenfasst, ist, ich war mit Schlapfen, Schneerschlapfen, da ist der Schlapfen ganz angeschlapft, daher geschlapft. Also das ist schon witzig an der steirischen Sprache, gell?
Das ist eine super Überleitung und deswegen will ich jetzt gleich mal da umgreifen. Auf der Bank drüben habe ich was vorbereitet. Es ist jetzt der beste Moment, um die nächste Rubrik anzureißen.
Komm, lass uns spielen.
Weil wenn du da schon mit Mundart und Dialekt und so anfährst, ich habe mich auf die Suche gemacht nach einem Gewiss. Und jetzt werden wir wahrscheinlich niveaumäßig ein bisschen sinken. Es geht nämlich um Schimpfworte, gell? Um Schimpfwörter.
Oh.
Sag mal Schimpfworte oder Schimpfwörter?
Ganz genau, wie ist das verwendet?
Es fängt da schon mal an. Wie heißt es jetzt richtig? Ich habe da eine Schüssel mit Zetteln drinnen. Und da sind Fragen, wo Schimpfworte erfragt werden, also was heißt das und das? Was bedeutet das? Und dann sind vier Antwortmöglichkeiten. Der Schmarrn ist, ich habe keine Lösung. Gell?
Super.
Ich habe leider keine Lösung.
So tolles Spiel.
Aber das ist tolle schon mal großartig.
Also wir gewinnen auf jeden Fall.
Ich habe keine Lösungen dazu. Das weil ich mir denke...
Millionen schon, was du vorher schon das Geld kriegst, das ist super.
Du, servus. Weil ich nämlich glaube, die Lösungen, die werden wir gut selber finden können. Meine Damen und Herren, schauen wir mal, was dieses Schalalalalal hergibt.
Bist du vor oder brauche ich meine Brille?
Es ist relativ groß geschrieben, aber du hol dir die Brille raus. Ich wäre ohne Kontaktlinsen ja aufgeschmissen. Das heißt, bitte, wohl, weil wir uns nämlich abwechseln so mit dem Ziehen von den Zetteln, gell?
Ah, okay.
Und weißt du was? Nachdem du jetzt die Brille so extra geholt hast, greif doch mal ins Volle, greif einmal eng und zieh ein Zettel raus und lies vor, was draufsteht. Und dann probiere ich mal die Antwort zu finden, beziehungsweise schauen wir gemeinsam.
Okay, muss die da steht drauf, was ist ein Gfrastzackl?
Okay, Gfrastzackl. Welche Antworten gab es denn? Bitte.
Da haben wir als erstes eine gierige Person, die den anderen alles weg isst. Dann haben wir da Möglichkeit 2, ein Gefrierbeutel. Möglichkeit 3, jemand, der besonders nervig ist. Und als letztes die Möglichkeit, ein bösartiger Mensch.
Ich glaube, was war das Erste?
Das Erste war eine gierige Person, die den anderen alles weg isst.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das Letzte.
Glaubst du das Letzte, ein bösartiger Mensch?
Gfrastzackl. Ja, glaube ich. Was glaubst denn du?
Nein, ich glaube eher das Vorletzte. Das ist jemand, der besonders nervig ist.
Echt?
Ein Gfraster. Also
du Gfrast,
nicht unbedingt,
du bist ein Gfrast.
Nicht unbedingt bösartig, Gfrast. Aber, ja. Aber nervig. Also ein Gefrierbeutel ganz sicher nicht.
Nein, obwohl mit Sackel, gell? Gfrast, Sackel. Nein. Okay, ja, und du bist der Profi. Also du, ja, du,
also ich vertraue dir. Tippen, dass das jemand ist, der besonders nervig ist.
Hm. Ein Gfrastzackl, jemand, der besonders nervig ist. Ja. Weißt du was? Ich werde es online nochmal durchspielen und dann schaue ich.
Okay,
und was die richtige Antwort ist.
Viel Spaß.
Gut, ich meine, das scheint jetzt nicht so schwierig zu sein. Du bist ein Fadl, bedeutet so viel wie, du bist so ein Langeweiler, unglaublich. Du verhältst dich wie ein Schwein. Fadl steht für fades Mädel. Oder du bist ein richtig fauler Hund.
Okay, das ist jetzt wirklich nicht schwer. Also da bleiben wir wirklich beim Schwein.
Gell, du verhältst dich wie ein Schwein.
Ja,
du bist so ein Fadl.
Ja, ja.
Ja, ja. Nein, das arme Schwein, oder?
Was dabei, kann ein Schwein dafür, nein, dass der nichts, sich so aufführt? Ja, ja, das ist ja wirklich wahr.
Als Kind habe ich das öfter gehört. Wenn ich vor der Dreck heimgekommen bin. Ach, du bist der Fadl.
Oh,
du
schon wieder herkommst. Lieb.
Wirklich?
Ja.
Lies.
Ein Blärbel.
Schön.
Ein Blärbel ist ein ungeduldiger Mensch. Jemand, der mit jemand mit einem grünen Daumen. Ein ungeschickter Mensch. Oder jemand, der alles besser weiß.
Ein Blärbel. Ich mag das Wort total.
Ein Blärbel ist super. Super.
Du Blärbel, du ungeschickt. Ich würde ungeschickt sagen. Das Dritte war das, gell?
Ja.
Ein ungeschickter Mensch. Du bist das ein Blärbel.
Ja, ha? Also bei den Auswahlmöglichkeiten würde ich auch sagen,
eher
dass
tendieren,
der
gell?
Ungeschickte Mensch ist. Blärbel ist eigentlich eher einer, der jetzt nicht ganz der Höchste ist.
Ja, da kann man sagen, Gauker, glaube ich, das ist schon wieder das nächste Wort, ne? Wie heißt ein Gauker?
Naja, ein Gauker ist auch...
Ja, ein Blärbel und ein Gauker
ja,
könnten das, verwandt sein miteinander.
Ja, ja, ja.
Aber Blärbel ist echt super. Blärbel ist was
lieb. Blärbel ist lieb, ja.
Wir erfüllen total den Bildungsauftrag, finde ich jetzt gerade in dem Moment, gell?
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, ja. Absolut, wir sollten uns um eine Medienförderung kümmern.
Genau, du mit dem Podcast, da wäre ich nächstes Jahr vielleicht wegen Förderungen und so schauen. Vielleicht kriege ich da irgendwas eigentlich. Also, nächste Frage, wenn man jemanden als du Wuchteldrucker bezeichnet, meint man jemanden, der gerne Wuchteln mit Vanillesoße isst.
Okay, das wäre der Wuchtelfährte, oder?
Genau, oder? Jemanden, der eine sehr aktive Verdauung hat. Ein Wuchteldrucker, sehr lustig. Oder jemanden, der unwahre Geschichten erzählt. Oder jemanden, der mit verheirateten Männern oder verheirateten Frauen schläft. Ein Wuchteldrucker.
Nur wenn sie mit Nachnamen Wuchtel hast, aber...
Danke.
aber da sind wir schon bei demjenigen, der da ein bisschen eine Geschichte erzählt.
Geschichteldrucker, Wuchteldrucker, oder? Ich würde auch sagen, so drei. Ja. Jemand, der unwahre Geschichten erzählt.
Ja, ja.
Kommt ja aus dem Wienerischen, ja.
Kommt aus dem Wienerischen.
Wuchteldrucker.
Ja.
Es ist so bunt gemischt, gell? Blärbel ist was Steirisches, könnte ich mir vorstellen, gell?
Blärbel ist steirisch, ja. Ja, und da sind wir eigentlich eben am verwandten Begriff.
Ja?
Wenn man von einer Derpen spricht, meint man eine blöde Frau, einen lügenden Mann, eine Frau, die leicht ins Bett zu kriegen ist, ein Mann, der viele Frauen gleichzeitig hat.
Na, eine dumme Frau.
Das Derpen ist ein bisschen ein Dummerl, ja.
Ein Derpen. Wie heißt es beim Mann? Wie sagt man zu einem Mann, dass der ein bisschen dumm ist? Damit man da jetzt irgendwie wegen der Blärbel. Gleichstellung und so. Der ist ein Blärbel. die Trampen und der Blärpel. Gratuliere. Schönes Badl.
Ja, das Schoppen und der Gacka.
Mei. Wenn man zu jemandem sagt, er hat einen großen Füdele.
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 Ah, boah.
Und das habe ich mir gemerkt, das kommt aus dem Vorarlberger.
Das ist Vorarlberger, Füdele. Das hört man.
Meint man einen großen Hintern, einen großen Mut, einen großen Bizeps, einen großen Kopf?
Füdele.
Der Füdele. Ich weiß, also ich kann da jetzt irgendwie nicht.
Füdele.
So. Bin gespannt, was du sagst. Wir können jetzt über der Million schon vielleicht das Publikum befragen.
Wenn auch
ja. Anrufen.
Luis, gib mir seine
Luis, sag du, was, Luis, was meinst denn du? Füdele.
Keine Ahnung.
Du hast gemeint?
Füdele. Ja, ich weiß nicht, ich tendiere fast eher zum Mut.
Zum Mut. Das ist der große Hintern.
Echt, wahr?
Ja, da habe ich nämlich echt nachgeschaut. Ich dachte, Füdele, Füdele, es ist jetzt hier nichts Steirisches. Es ist der große Hintern.
Ach, schau.
Was ist denn großen Füdele?
Was schaust du mir auf? Also, nein.
Du weißt, das ist ein kleiner, knackigen. Entschuldigung, dass ich Füdele gesagt habe zu dir, zu deinem. Herrlich. Eine Runde machen wir noch, oder?
Eine Runde machen wir noch.
Genau, also eine Runde. Die Runde endet bei dir.
Okay. Ein Schirchgefotzerter heißt jemand, der viele Ohrfeigen abbekommt. Eine kleinlaute Person. Jemand, der gerne Selchfleisch isst. Ein schiefmäuliger Mensch. Schurchgefotzerter.
Ein Schurchgefotzerter. Schurchgefotzerter.
Jemand, der viele Ohrfeigen abbekommt.
Ja,
eine kleinlaute Person. Jemand, der gerne Selchfleisch isst. Eine schiefmäulige Person.
Was vermutest du?
Schurchgefotzerter, das... Puh... Man, die Fauz ist im Prinzip der Mund, also von dem her kann es theoretisch ja der schiefmäulige Mensch sein. Schurch, gefotzert.
Aber gefotzert, ein Fauzen ist ja auch ein Watschen, oder? Wenn jemand eine runterhaut.
Also ja, aber
Fauzen die, dazu, was das?
Ein Fauzen ist ein Watschen auch, ja.
Ja, ja, gefotzert. Das wird jetzt die große... Das große Rätsel bleiben.
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, das erste wäre jemand, der viele Ohrfeigen abbekommt. Mhm. Aber wieso schurch gefotzert er?
Mhm. Na, da. Das hast du gerade nachgeschaut?
Nein, habe ich nicht.
Also. Was?
Das
so, wir haben ja einen Joker bei uns am Tisch. Schau, Luis, ich gebe dir das Zettel weiter. Und du bist ja, du schaust sofort nach. Dann haben wir die Auflösung nämlich noch in dieser Folge. Und nicht erst in der nächsten Folge. Das wäre das Allerbeste,
da
wenn wir jetzt erfahren, was das ist. Super. Was ist denn das liebste Schimpfwort? Schimpfst du gern? Bist du einer, der gern schimpft?
Nein, überhaupt nicht. Mhm.
Nicht?
Nein.
Ich muss jetzt gestehen, ich habe das Quiz ja schon vorher durchgespielt, gell?
Jawohl.
Aber im Ohne Lösungen habe ich mir dann auch schwadern. Aber es ist dann gestanden, zum Beispiel, bei meinem Ergebnis ist gestanden, Resultat, ich bin die Königin des Schimpfens. Nicht schlecht, du kannst überdurchschnittlich gut schimpfen und fluchen. Vulgärsprache ist quasi dein täglich Brot.
Na schau.
Und ich muss ehrlich sagen, ich schimpf schon gern, gell?
Uralte Schiefmäuliger.
Wirklich? Ja. Aber was Steirisches ist
das? Der letzte, ja.
Schiefmäuliger?
Ja. Drum, Fotzen, Mund, das passt.
Ah, schau her. Da schau her. Und sogar was Steirisches. Schau. Das ist aber bis jetzt noch nicht runtergekommen, gell?
Nein.
Das war. Nein. Warte. Ja, wieder was dazugelernt.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Und du moderierst gelegentlich die Konzerte von der Musikerbühne, gell? Beziehungsweise vom Musikverein.
Gelegentlich, ja. Ja, genau. Mhm. Also es gibt so ein Herbstkonzert und das gehört eigentlich schon, das darf ich schon seit ein paar Jahren.
Schön. Spürst du selber Instrument?
Nein.
Nicht? Nein. Gar nie irgendwas gelernt als junger Mann?
Nein, ich weiß nicht, es ist irgendwie untergegangen. Also,
ja.
Das, ich weiß nicht, das hat sich irgendwie nie ergeben. Also es ist nicht so, dass meine Eltern da was dagegen gehabt hätten oder so. aber es ist einfach nie direkt drauf gekommen. Ich weiß nicht wieso. Das, ja. Also ich habe viel gesungen in der Jugend, Schuchplattl, Volkstanzen, das schau. Alles. Aber witzigerweise, Instrument war, ist einfach nie im Raum gestanden.
Mhm. Auch niemand in der Familie, der irgendwie ein Instrument gespielt
hat? Noch mein Bruder, also der, aber ja, der okay. hat, aber der hat einfach gesagt, er tät gern und alle haben mit Begeisterung gesagt, ja, unbedingt. Also ja. ich hätte das Gleiche haben können,
ja.
nur ich habe es nie gesagt. Also
das, ja. So angesprungen ja, ist die dann doch nicht?
Kein, weiß ich nicht. Mhm. Kein.
Aber du hast ja mit Musik dann schon immer wieder Berührungen gehabt, auch vor allem bei einem Buch. Du hast Die Storn ist verewigt, auch mit Geschichten. Mhm. Mit dem... Die Storkauger Geschichten, genau. Du hast für Die Storn ist ein Buch geschrieben.
Mhm. Das wow. war eine irrsinnig spannende Geschichte. Ich wollte eigentlich den... Also einen für die Storkaugler zu einer Geschichte einladen, zu einer alten Geschichte.
Aha.
Ich glaube sogar für ein Buch und habe auch lange herum überlegt, wie komme ich jetzt zu dem? Habe Leute gefragt, kennt denn irgendwer persönlich, kann mich da irgendwer einen Kontakt legen, wie auch immer. Und dann irgendwann habe ich mal gedacht, nein, jetzt ist mir es wurscht. Ich schaue einfach wirklich im Internet und finde da eine Handynummer und rufe dorthin an. Dann hat dort eine Frau abgekommen und ich denke mir, also mit dem habe ich ja gerechnet und ich frage dann, ob ich den Fritz sprechen kann und sie sagt, ja, ich bin die Christel, seine Frau, ich gebe den gleich.
Nein.
Also da bin ich selber irgendwo ein so bisschen, einfach. Also, so einfach, ja, so einfach wirklich so einfach, habe aber vorher, glaube ich, 3 Monate herumdruckst, bevor ich es da habe.
Und man überlegt sich, wann passt die so Uhrzeit, wann könnte man anrufen.
Und ich habe dort, ich weiß nicht, ich glaube mit dem Fritz fast eine Stunde telefoniert.
Mei.
Das war irgendwie so, was hat man, ein bisschen Schulgangen war miteinander. Also es war so lustig mit ihm zum Reden. Und habe dann mit ihm einen Termin ausgemacht und bin ihm dann auch besuchen gefahren. Und wir haben dort wirklich über seinen Großvater sehr, sehr viel gesprochen. Mhm. Das war die erste Geschichte, die ich mit ihm gemacht habe. Und war eine super Geschichte, eine irrsinnig schöne Geschichte. Mhm. Und bin dann, wie der Steirerland fertig war, da hat er dann gesagt, ich soll an einem Sonntag kommen. Um 10 Uhr vormittag wieder in der Gasen gewesen mit den fertigen Steirerland-Ausgaben. Und der Fritz schnappt mich dann nach der Kirche und zahlt mich mit ins Gasthaus. Und dort waren seine anderen Brüder auch. Also der Rest der Truppe plus ganz Dorf Gasen. Und das war so lustig und so gemütlich und so herzlich. Und irgendwo sind wir dann so zum Reden gekommen, ob sie mir nicht noch ein paar Geschichten mehr erzählen möchten und so weiter. Und da jeder Einzelne ist dann gleich damit gekommen. Es hat damals ja schon ein Buch von seiner gegeben. Das ist rausgekommen, wie sie aufgehört haben zum Spülen, aber dort ist eigentlich seine Karriere drinnen beschrieben. Und das war eigentlich der Teil, der mich am wenigsten interessiert hat.
Ah, das ist das, was ja öffentlich ist.
Ja,
ne?
Genau,
das
was vorher war.
Weiß man ja noch.
Und ich bin da viele Stunden bei jedem einzelnen Versender gesessen und auch viele Stunden bei seiner Godel, bei der Tante Leinerl, die ich auch also schon weit über 90 ist, die Taufpatin für alle drei ist, also die Schwester vom Vater quasi, ja. Und was weiß ich, bei seiner Cousine, die ein bisschen älter ist, die sein mit einem VW Käfer zu die ersten Auftritte geführt hat, beim alten Bürgermeister und so weiter. Und irgendwann habe ich den Fritz einmal angerufen und habe gesagt, du, ich hätte eigentlich nur Material für ein Buch benannt, möchtest du es euch nicht einmal anhören?
Mhm.
Und der Fritz sagt dann, ja, aber morgen tun wir, oder übermorgen, wie ich auf dem, wo ich gesagt habe, dass ich komme, habe gesagt, tun wir vor der Arbeiten. Nicht zu früh, also um 8 Uhr, wenn du kommst, passt. Dann 8 Uhr auf Nacht, bei dem Pinkel, den ich da zum Vorlesen habe. Und dann haben wir um 8 Uhr auf Nacht dann angefangen zum Lesen, die drei Brüder und ich. Irgendwann einmal nach Mitternacht bin ich durchgewählt mit dem Buch und sie sind dort gesessen, auch wie die kleinen Buben und haben
zugehört
und wasserige Augen gehabt, was
schön.
War und gelacht und so weiter. Und da waren auch, also da sind zwischendurch so schöne, berührende Geschichten drinnen, auch Fritz, seine Frau, mir erzählt hat von von einer Ziehtochter, die sie gehabt haben, die ihr Leben verloren hat zwischendrin und so weiter. Also so eine bunte Mischung halt zwischen lustig und der Wahnsinn, was die Buben alles geleistet haben und da irrsinnig herzliche und berührende Sachen. Und das war schon eine sehr tolle Geschichte, auch für mich. Das war also 2015, glaube ich, habe ich das Starkhagler-Buch gemacht. Und bin seither, also bin auch regelmäßig irgendwo
in
der Gasen drüben, ich habe immer noch den Kontakt. Ja, ja, ich habe zwischendurch auch für das ganze Almenland ein Buch schreiben dürfen, das es aber nicht jetzt über meinen Verlag gibt, sondern wirklich so eine Art Regionalchronik, 25 Jahre Almenland. Und der Kontakt ist nach wie vor noch da und sowas verherzlich und ich bin so gern mit denen da drüben zusammen, also sind die Leute so irrsinnig lieb, die Gastfreundschaft drüben ist so dermaßen hoch und wie gesagt, auch mit die Steinkogler selber, ich weiß, wie ich beim Hans das erste Mal war, bin ich glaube um 9 Vormittag hingekommen, dann haben wir halt geredet und geredet, ich habe 10 Jahre erzählen lassen und erst nachher die Geschichten definiert. Irgendwann war es dann zum Mittagessen, das war ganz selbstverständlich, dass du jetzt da bleibst, seine Frau sagt zu mir, du, einen Leberkäs habe ich frisch gemacht und das gibt es von gestern noch, was magst du? Ja. Das weißt, das ist,
ganz natürlich,
du gehörst da einfach dazu keiner. Und das war so eine tolle Geschichte und wir haben die Präsentation damals ganz bewusst eigentlich in einem sehr kleinen Rahmen gemacht, im Steinehaus, aber das war sowas von herzergreifend und lieb und wir haben das Buch dann ein paar Mal noch präsentiert. Es ist aber immer von sein ausgegangen, also dass der Fritz mich angerufen hat, sie täten dort gern da bei einer Bücherei und so weiter und sie spülen halt ein paar Stückchen
und du machst
ein
paar
Geschichten vorlesen zwischen Klinker. Und das, muss ich dir ehrlich sagen, das war für mich schon eine gewaltige Ehre. Weißt du, jetzt
hat das glaube ich.
Kleine südsteirische Gesichtssammler darf für die Steinkogler ein Buch machen. Also da, das war schon. Das war schon echt
was. Hey, aber den Mutigen gehört die Welt, oder?
Ja, ein bisschen schon.
Der Spruch da?
Das hat sie einfach.
Ja, am Anfang, Mut steht am Anfang und Glück am Ende. Du, ich möchte jetzt total gern von außen Leute in unser Gespräch reinholen. Okay. Die kommen jetzt nicht einen Hofladen, sondern die sind mit ihren Fragen dabei.
Die Fragen aus dem Schilcherland.
Das bedeutet, da mache ich mich ein bisschen auf die Suche nach Menschen, die Verbindung zu dir haben oder die kennen oder die verehren, denen du begegnet bist einmal. Und die frage ich dann, ob sie denn Fragen hätten an dich, die ich an deren Stelle an dich stellen darf.
Okay.
Und da habe ich wen gefunden. Natürlich, es hätte Tausende gegeben. Ich habe mich aber ein bisschen einschränken müssen. Auch. Und ich habe mich eben auf die Suche gemacht nach diesen Menschen, die ihre Fragen beisteuern möchten und bin auf 3 Personen gekommen. Und wobei ein Bärchen dabei ist aus Lannach und mit denen möchte ich auch gern beginnen.
Okay.
Es ist der Enkelsohn von der Frau Rothschädel, die in mehreren deiner Bücher biografische Erzählungen
gemacht hat.
Ja, genau. Und der Enkel, ja, 98 gesehen, ja. Und der Enkel heißt Daniel. Und das Lustige daran ist ja auch, dass er, der Daniel wiederum, der Freund ist von der Eva Maria. Und die Eva Maria ist die Nichte vom Louis.
Okay.
Und die ist ja gar nicht lang her, waren sie auch wieder da bei uns und da haben sie den Großeltern, meinen Schwiegereltern, den Eltern von Louis, ein Buch geschenkt von dir.
Ah, lieb.
Und glücklicherweise eins, was wir noch nicht haben. Ja. Und das war total spannend, weil der Daniel dann auch gesagt hat, hey, da drin ist meine Oma und hat er dann auch gleich markiert und erzählt davon, dass eben die Oma da in diesem Buch Vergiss mein Nicht einige Geschichten beigesteuert hat. Und das ist eben jetzt so die Herleitung und wie das Ganze jetzt so verbunden ist miteinander. Und jetzt kommen wir zu den Fragen. Die Eva Maria und der Daniel möchten wissen, in diesen vielen Gesprächen über die Vergangenheit, was konnten Sie sich, was konntest du dir persönlich für die Gegenwart mitnehmen?
Oh, boah, das ist eine Frage, wo du fast eine eigene Sendung brauchst, weil
ja, du, einfach wir wirklich, einen zweiten Teil,
ja, genau, weil es einfach wirklich, wirklich gewaltig ist. Ich habe es vorher schon angesprochen. Mhm. Du nimmst auf jeden Fall ein bisschen, du gehst mit einer gewissen Bescheidenheit aus, weil uns alle geht's, oder weil einem viel mehr bewusst wird, wie gut, dass es uns alle eigentlich geht. Mhm. Dass der Großteil der Sorgen, mit denen wir uns herumschlagen, in Wirklichkeit nicht einmal ansatzweise tatsächlich Sorgen sind. Und du nimmst eine gewisse Demut aus dem Ganzen heraus mit, weil die Leute damals durchaus, also wirklich Gewaltiges geschaffen haben. Ich meine, die Oma von Daniel, kurz erzählt, die kommt aus einem Haus in St. Johann im Sackertal, wo 24 Kinder waren. Ja. Von den gleichen Eltern, bitte. Also nicht diese zusammengewürfelten
Familien. Da denke ich mir gerade, als Frau, der Körper, was der Körper alles möglich ist. Möglich
und macht. Wie gesagt, du musst das einmal schaffen, die Familie zu ernähren. Also ja, die Hilde, die Oma von ihm, ist die jüngste aus dem ganzen Schock. 6 Kinder sind, glaube ich, eh schon gestorben gewesen, wie sie auf die Welt gekommen ist. Das war damals die Zeit mit der spanischen Grippe und so weiter. Aber es ist einfach gewaltig, was die geleistet haben, mit nichts in Wirklichkeit. Und Gott sei Oma ist eine, weil die hat auch so ein bisschen traurige und ein bisschen lustige Geschichten erzählt, wo du so richtig diese Lebensfreude heute in ihrem Alter nach wie vor noch aussiehst. Mhm. Die tut nicht jammern und sagt, wir waren so arm und so weiter, sondern die sagt, das war so schön. Natürlich war es schwer, aber diese Dinge, wie die Gemeinschaft, die es gegeben hat, diese der Zusammenhalt unter den Nachbarn, die Verstrickung in der Familie selber, das sind Dinge, wo ich glaube, dass wir heute sehr wohl sehr, sehr viel lernen können, weil ich bin jetzt nicht der Verfechter, der sagt, alles, was früher war, war gut, wie es viele Leute sagen, war gar nichts gut, sondern nein, es war
eine harte Zeit.
So ist es für uns nicht einmal vorstellbar, wie das damals war. Aber natürlich hat der Mensch die Eigenschaft, dass er über die Jahrzehnte das Positive mit ausnimmt.
Genau, das Rückblick.
Und da sind sehr, sehr viele Dinge da, wo wir heute sehr, sehr viel lernen können. Mhm. Weil du hast halt einfach das Problem, dass du den Großteil deiner Nachbarn wahrscheinlich nicht mehr kennst, beziehungsweise die nicht die Zeit nimmst, wirklich mit dem eine gewisse Zeit zu verbringen. Mhm. Ich selber weiß noch, wie wir klein waren, wenn wir heimgearbeitet haben mit den Eltern, hat bald einmal von irgendwo ein Nachbar herblärt und ist mit einem Krug Most gekommen und du hast ein bisschen diskriert und so weiter und umgekehrt haben wir es auch so da. Also das sind Dinge, die kann man sehr wohl mit auseinander. Es sind viele Dinge, die auch noch dazu mal im Wissen der Menschen vorhanden waren, Sachen, die heute wieder eine neue Renaissance erleben, weil man draufkommt, hoppala, das ist doch nicht alles schlecht gewesen, was die damals gemacht haben, sondern da sind jetzt in der Volksmedizin zum Beispiel mit den Heilkräutern und so weiter sehr, sehr viele Dinge da, die man sehr wohl sehr gut umsetzen kann. Und wie gesagt, für mich selber am meisten mit ausgenommen habe ich die Wertschätzung für das, was diese Menschen geleistet haben, damit es uns heute so gut geht.
Ja.
Und alles, was Gemeinschaft und Zusammenhalt und Miteinander ausmacht, das kann man aus diesen Geschichten sehr, sehr stark lernen.
Das ist ja genau das, was du hast jetzt schon beantwortet. Die zweite Frage war nämlich auch so in die Richtung, hast du das Gefühl, dass die Menschen früher glücklicher und zufriedener waren? Und wenn ja, woran könnte es deiner Meinung nach liegen? Und da habe ich ja schon gehört vorher auch, dass man der Mensch dazu neigt, natürlich Positiveres, rückblickend auf die Vergangenheit, die positiven Dinge eher zu erwähnen und zu sehen und die negativen Dinge eher zu verdrängen. Und aber auch jetzt, was hat die Leute friedener gemacht oder glücklicher gemacht?
Bescheidenheit. Ja. Also ja. Du hast jetzt in deinem Satz eigentlich schon drinnen gehabt. Es war ein gewisses Maß an Bescheidenheit, an dem, dass man einfach nicht mehr gekannt hat. Und das ist das, was uns heute ein bisschen fehlt, so diese Maßlosigkeit, mit der wir an gewisse Dinge herangehen. Ich darf dir ein ganz einfaches Beispiel bringen. Ich bin vor Maria, das ist jetzt auch schon wieder etliche Jahre her, habe ich einmal Probleme mit meinem Darm gehabt. Habe ins Krankenhaus müssen. Und da haben sie mich definitiv eine Woche auf Diät gesetzt. Also Flüssigfütterung und so weiter. Ja. Und dann, ich weiß noch, an einem Sonntag, das erste Mal seit 7 Tagen liegt in der Früh eine Scheibe Toast und ein kleines Backerl Marmelade auf meinen Teller. Nach 7 Tagen. Mhm. Ich schwöre dir was, das war das beste Toastbrot, das ich jemals gegessen habe.
Ja.
Ich habe
ja.
das so langsam und mit so viel Genuss gegessen. Und in dem Moment, wo ich das da habe, ist mir eigentlich bewusst worden, über welche einfachen Dinge man sich freut, wenn man sie nicht hat.
Ja.
Das umgekehrte Problem ist, wir sehen so viele wertvolle Dinge nicht, weil einfach zu viel da ist oder weil sie immer da sind.
Genau, von allem ist so viel
diese
da.
Diese ne? Selbstverständlichkeit, mit der wir alles nehmen, und die war damals nicht da. Mhm. Das, und deswegen ist es ein bisschen Bescheidenheit macht durchaus, durchaus glücklich, wenn man von dieser Erwartungshaltung des Haben-Wollens wegkommt und sich einfach über das gefreut, was man kriegt, dann ist man relativ schnell, relativ viel besser drauf. Und
natürlich gibt es viel, das darf man nicht vergessen, auch jetzt in unserer Gesellschaft, viele Menschen, die nicht wählen können aus 1000 Dingen und die nicht jeden Tag alles haben können und so. Also es gibt genug, die an der Armutsgrenze leben und die am Rande der Gesellschaft sind. Also so
natürlich.
Aber auch noch viele. Ne? Aber den meisten von uns geht es sehr gut. Ja.
Uns da. Mhm. Bei uns
geht es im
Großen und Ganzen geht es uns alle sehr, sehr gut. Ja. Das, wir reden nicht vom Gesamtzustand der Welt und so weiter.
Und auch wenn es jetzt natürlich die letzten Jahre oder jetzt aktuell irgendwie natürlich sehr, sehr spannend verläuft, ne? Und immer noch geht es uns gut und haben wir noch viele Wahlmöglichkeiten. Jo.
Ja.
Aber wir sind es davon nicht gewohnt, unsere Generationen. Ne? Und das macht wahrscheinlich auch jetzt in diesen aktuellen Zeiten. Das ist das, was den Menschen wahrscheinlich auch Angst macht, ne? Dass von dem, was man hat, dass es weniger wird, dass das nicht mehr verfügbar ist, dass man eben nicht mehr wählen kann, dass man nicht mehr diesen Zugang hat zu allem. Ne?
Ja, was, das macht und dann Angst. Passiert ja. irgendeine, auch diese Angst ist in Wirklichkeit ein bisschen eine Krankheit unserer Zeit, mit der wir uns selber narrisch machen, weil dann passiert theoretisch irgendwas in der Familie, an Menschen, den man kennt und so weiter, und dann schaut die Welt auf einmal ganz anders
aus. Genau, dann relativiert sie es wieder.
Dann kommst du plötzlich drauf, wo die Wertigkeiten
tatsächlich sind. Wo es ist wirklich wichtig. Gell? Ja. Wir haben heute auch Skript beim Arbeiten im Weingarten, wo es das am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende vom Leben, wo es zählt wirklich. Du willst dann hoffentlich noch jemanden an deiner Seite haben, der da hoffentlich die Hand hält in deinen letzten Atemzügen.
So ist es.
Und wenn nicht, dass dann hoffentlich mit dir selber halbwegs im Reinen bist, dass du das Gefühl hast, du hast nichts versammt, du hast riskiert, du hast gelebt, du hast dein Leben gelebt und du hast das Beste aus deinem Leben gemacht, was gegangen ist, mit den Möglichkeiten, die dir zur Verfügung gestanden sind. Und auch ich denke mir oft, ich möchte irgendwann in den letzten Sekunden oder wenn ich dann umgehe, über die Schwelle, keine Ahnung, möchte ich einfach sagen können, hey, wer immer mir Talent und Dinge gegeben hat, ja, als Baby schon oder mit auf die Welt gegeben hat oder mein Schicksal irgendwie so meinen Topf angefüllt hat, dann möchte ich zum Schluss einfach nur sagen können, hey, weißt du was, ich habe alles aufgebraucht. Alles, was du mir mitgegeben hast, habe ich aufgebraucht, weil ich habe alles ausprobiert und alles mir angeschaut und geschaut, was ich selber machen kann aus dem Leben, das ich habe.
Also wenn du in dem Moment zufrieden bist mit dem, was du gemacht hast und dich nicht den Kopf darüber zerbrichst, was du alles versammt hast, dann hast du in Wirklichkeit schon gewonnen.
Ja. Das ich glaube, das geht es irgendwie auch.
Ja.
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 Schau, die haben uns ganz, ganz in ein tiefes, schönes Gespräch gebracht, diese zwei Fragen von der Eva-Marie und vom Daniel. Danke euch, weil ich weiß genau, ich höre dazu. Und wir kommen jetzt zu weiteren Fragen von einer Frau aus Eibiswald. Und ich glaube, dass sie eine richtig gute Bekannte ist von dir. Und du hast sie ja letzte Woche erst wieder getroffen.
Ah, okay.
Die Frau Gertrude Kröll.
Ja, die Gerti.
Und ich denke, das ist nicht nur sie wahrscheinlich, oder nicht nur sie ist Verbindung für dich nach Eibiswald. Welche Verbindungen hast denn du überhaupt zu Eibiswald?
Ach du, es ist irgendwo von klar auf. Also Eibiswald ist ja nicht aus der Welt, das ist ja nur ein Katzensprung von Heimschau daher.
Ja.
Und wie gesagt, mittlerweile sind also so viele Dinge da in der Region schon entstanden, also auch mit den Geschichten und so weiter, weil ich ja auch seit Jahren da herum schon unterwegs bin und sammeln und so weiter, dass das eigentlich ganz stark ist. Und ich bin auch gern da, also ich Es ist alles irgendwo, sage ich einmal, so die schöne Vielfalt unserer Heimat, jetzt bei mir unten in Heimschau, also das untere Sulmtal quasi, bis auf 2000 Meter Höhe, wenn du am Speikkau glauben stehst. Ja, also das ist ja gell? Das, wo wir alle sehr, sehr stolz drauf sein dürfen, dass wir dort leben dürfen.
Ja, und die Verbindung ist eben nicht nur durch die Interviews und die Leute, die du einfach da für deine Geschichten interviewt hast und getroffen hast, sondern auch die Gerti Gröll ist so Bezugspunkt für die in Eibiswald. Sie leitet ja die Grenzlandbücherei in Eibiswald, für alle, die es nicht wissen, mit ganz viel Liebe und Engagement. Und ich würde an der Stelle auch anmerken, dass die Eibiswalder Bücherei, die hat jetzt ihre knackige 50 Jahre gefeiert. Und ist im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Treffpunkt geworden für Jung und Alt. Und die Gerti Gröll, das ist ihr Verdienst, ja, dass die Bücherei so läuft, wie sie läuft und dass das so ein gutes Platzl geworden ist auch. Und die Gerti hat Fragen an dich. Wie kamst du auf die Idee, betagte Menschen nach ihrer Vergangenheit zu befragen und ihre wertvollen Geschichten für die Öffentlichkeit aufzuschreiben? Ein bisschen was hast du eh schon erzählt auch. Ja, aber überhaupt, wieso nicht Romane?
Wieso? Das ist eine gewachsene Geschichte irgendwo, also die wirklich auf die Kindheit zurückgeht. Ich habe in meinem Umfeld Gott sei Dank sehr viel Leute gehabt, die Geschichten erzählt haben. Ich habe selber einen Großvater, also mütterlicherseits gehabt, der also fast 100 Jahre alt geworden ist. Wir haben im Dorf bei uns seinerzeit ein Gasthaus gehabt, da war die Wirtin 83 oder 84 Jahre alt und die hat noch immer schön brav da, was ihr Mutter gesagt hat, die war 105 Jahre alt. Hey, die haben immer irgendwelche Geschichten erzählt und da hat es so viel Leute in meinem Umfeld gegeben und ich bin relativ früh, also in der Jugend dann irgendwo, ist auch der Kontakt mit dem Peter Stölzl entstanden. Und ich habe Peter Stölzl immer bewundert für das, was er tut. Also er sammelt da in der ganzen Südsteiermark die Sagen zusammen und macht da hin und wieder ein Buch. Also das war so, was ich gedacht habe, das hätte mir irgendwo auch gefallen. Aber das macht ja schon der Peter. Und irgendwo hat mich dann mein Weg zwischen komplett weggeführt. Also beruflich in total andere Richtungen und bin dann irgendwo wieder zurückgekommen. Und das mit diesen Geschichten von Leuten, das hat mich immer schon fasziniert. Und irgendwo war eben einmal der Gedankenansatz da, dass ich sage, okay, wenn mich das interessiert, dann wird es ja hoffentlich wohl auch noch ein paar andere geben, die das hören mögen. Und eben die vielen Leute, wo ich mich, wie das erste Interview mit der Troma Anna seinerzeit, wo ich mir gedacht habe, bitte, ein kleines Stickerl muss man da wenigstens aufhalten. Das
war dann der Antrieb.
Das war irgendwo der Antrieb. Und die Faszination kommt wirklich schon aus der Kindheit. Also so die Geschichten, die haben mich immer schon fasziniert, wenn irgendwer erzählt hat.
Interessant. Du, was ist weil du gesagt hast, beruflich hast du dich woanders hin verschlagen, dein Ursprungsberuf, was?
Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann für Baustoffe, Bau- und Brennstoffe. Habe dann auch eine Zeit lang in meinem erlernten Beruf gearbeitet und bin dann irgendwann einmal nach Graz gekommen, war dann relativ stark im Verlags- und Agenturgeschäft involviert, bin sehr früh seinerzeit schon mit dem Thema Internet konfrontiert worden, also wie es wirklich noch in den Kinderschuhen gesteckt ist, habe dort ein bisschen Projektentwicklung gemacht, Konzeptentwicklung und so weiter, war sehr stark mit dem CD-ROM-Bereich beschäftigt, weil das Internet ja leistungsmäßig einfach noch viel zu wenig hergeben hat. Haben damals ja große Firmen ihre Präsentationen auf CD-ROM gemacht und so weiter. Da haben wir tolle Sachen auch machen dürfen, es war sehr, sehr spannend. Und dann eben wieder zurück zum Bereich Internet, es ist immer leistungsstärker geworden und eben vor gute 20 Jahren der Gedanke, dass ich gesagt habe, also wenn selbstständig, dann jetzt selbstständig, wenn es zu spät wird, dann mag ich auch nicht mehr. Und es war zuerst eigentlich auch noch sehr stark mit Internetprojekten, bin dann aber eben wieder relativ schnell zurückgekommen zur klassischen Werbung und von dort weg dann eben wieder zum Verlag. Also das,
so war der Weg.
Das war irgendwo so die Reise.
Wir sind noch bei den Fragen aus dem Schilcher Land und die Gerti Gröll hat noch eine Frage, die ich auch interessant finde. Ja. Was wäre eine Frage an deine Interviewpartner oder Partnerinnen, die man nie stellen sollte? Und ich noch dazu sage, gibt es Fragen oder Themen, die du nie fragen oder ansprechen würdest?
Es ist relativ schwer zum sagen, weil einfach jeder individuell so verschieden ist, dass, nein, man kann da in Wirklichkeit nicht irgendwas jetzt einbinden oder ausschließen. Das ist eher so eine Gefühlssache. Ich habe bei Männern zum Beispiel, jetzt sagen wir jetzt gerade alles, was alterstechnisch noch in die 20er Jahre auf die Welt gekommen ist, also die tatsächlich aktiv noch im Krieg, im Zweiten Weltkrieg waren, ist es zum Beispiel so eine Geschichte, du merkst relativ schnell, will er oder will er nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, der will über das Thema nicht reden, dann lasse ich es außen vor. Wenn ich jetzt mit der Einstellung hingehe, ich will da irgendwas Bestimmtes hören. Mhm. Bei manchen weiß man ja schon vorher gewisse Dinge, die zum Erzählen hätten. Und, aber sobald ich merke, hoppala, das ist halt nicht sein Tag, dort will er nicht hingehen, dann tue ich es auch nicht. Mhm. Aber so Fragen, die man gar nicht stört, gibt es eigentlich nicht. Es gibt viele Sachen, die man nie schreibt. Ja, okay, das schon.
Genau. Aber das könnte auch Bücher füllen wahrscheinlich, gell?
Das könnte auch Bücher füllen, aber grundsätzlich, also die Reise bestimmt eigentlich ganz allein mein Gesprächspartner. Ja. Wie gesagt, das geht sehr tief, teilweise sind es irrsinnig schöne Geschichten, wo die Leute dann sagen, aber das will ich nicht, dass das irgendwer anders dann zum Herrn kriegt.
Aber es ist dann so schön, weil sie es vom Herzen haben, oder?
Ja, und das ist
auch nah. Also und das ist auch ausgesprochen, es fühlt sich dann auch für denjenigen, der es erzählt, so gut an.
Oder es sind aus Kriegszeiten Sachen dabei, wo ich sage, okay, die kann man nicht schreiben oder die darf man noch nicht schreiben. Mir haben Leute Sachen erzählt, wie gegen Kriegsende da die großen Debatten waren, ob die Grenze in Spülfeld umgezogen wird oder ob sie in Kohlsdorf umgezogen wird. Da hat es natürlich Sympathisanten aus der Region gegeben, die auch dafür waren, dass Graz das Thema ist und so weiter. Also das sind Dinge, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, diese Sachen aufzuarbeiten. Das sind viel zu haarige Themen, die du heute noch nicht schreiben kannst. Die Nachkommen dieser Leute sind teilweise da, sind Geschäftsleute und so weiter. Also die Kinder für das Ganze gar nichts mehr. Aber diese Dinge zu beschreiben, also da muss man einfach ein Gefühl dafür haben, dass man es nicht einbettet.
Das braucht Feingefühl und Zeit, gell?
Also ist es, ich habe auch schon umgekehrt Leute gehabt, die haben über irgendein Thema geschimpft wie die Rohrspatzen und wollten, dass ich genau das schreibe, wo ich sage, nein, das tue ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt eigentlich kaum Dinge, oder es gibt gar nichts, das man ausschließen kann. Das ist vom Liebesleben für die Leute wirklich angefangen bis irgendwo hin. Also da zählen sie uns wirklich gern. Die Frage ist immer, was schreibt man dann?
Ja.
Da muss man einfach
erfahren. Das auszusuchen und genau, das gespürt zu haben. Und das hast du ja nach so vielen Jahren und nach so vielen Büchern und nach so vielen Gesprächen. Ja, hast du eine gute Hand dafür und ein gutes Herz und ja.
Man kriegt es, also die Leute geben es dir mit. Das ist, und du weißt, du musst auf der Geschichte auch hören, die du nicht schreiben darfst, weil die brauchst du, damit du dorthin kommst, was das dann eigentlich wirklich auf Papier bringen kannst. Die Leute haben das Bedürfnis, diese Dinge zu erzählen. Und wie gesagt, im Endeffekt, du musst dir vorstellen, also eine Aufnahme dauert eben, wenn es bei manchen wirklich schnell geht, die sind vorbereitet, der weiß ganz genau die eine Geschichte, will er die erzählen, dann ist die Aufnahme halt wirklich nur eine halbe Stunde, auch wenn du eine Stunde bei ihm sitzt. Bei manchen hast du 2,5 Stunden da. Das, was die Geschichte dann oft ist, die dann irgendwo niedergeschrieben ist, sind 5 Minuten aus der ganzen Aufzeichnung. Also jetzt stell dir einmal vor, mit 1000 Leuten, wie viele Stunden das sind, wo da Material daheim ist, das aber eben noch nicht zum Schreiben ist oder dass die Leute nicht wollen, dass geschrieben wird. Also das sind schon wahnsinnig persönliche Dinge und in Wirklichkeit also unschätzbarer Wert irgendwann einmal, wenn sie das vielleicht irgendwann einmal wer zu Gemüte führt.
Ja, ja.
Keine Ahnung, 100 Jahren oder was auch immer.
Das ist genauso wie beim Filmemachen, denke ich mal. Du brauchst ganz viel Material, du nimmst ganz viel auf und zum Schluss bleibt dann eine Essenz daraus, oder? Aber es gibt immer noch viel, viel mehr Material, ne, dazu, zu dem Ganzen, und das ist schön. Es ist gerade eine voll schöne Stimmung, finde ich jetzt, wo wir so gelandet sind. Und ich würde jetzt also ganz gern in die nächste Rubrik reinrutschen und reinsurfen.
Der Wunschsong.
Oje. Und du hast uns zwar zur Auswahl gegeben, und wir wären jetzt soweit und bereit, dir deinen Wunschsong zu spielen.
Ja, da bin ich jetzt auch gespannt.
Ja. Okay. Unser Hofladen ist ja ein multifunktioneller Raum. Der ist Podcast-Studio, der ist Verkostungsraum, er ist im Hofladen, er ist Treffpunkt und Drehscheibe für Leute mit gutem Geschmack und Bühne.
Genau.
There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing.
Hallelujah.
Wunderschön. Bravo.
Dankeschön.
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 Danke. Ja, das ist besonders. Besonders. Freut mich sehr, dass du uns eben zwar zu ausgegeben hast und dass das dabei war. Hat eine besondere Bedeutung super. Für dich wahrscheinlich auch. Ja.
Deswegen ja.
Ja. Stoß mal aufs Leben.
Danke. Danke.
Bitte gern.
Prost.
Auf das Leben, das noch so vieles parat heute.
Oh ja.
Sagen. Jo.
Du hast es geschafft, dass du jetzt nicht nur mich die Sprache verstanden hast, sondern
dir. Ja. Weil ich jetzt auch immer gerade so überlegt habe, dass natürlich die letzte Zeit gar nicht so einfach war wahrscheinlich. Ne? Und das Leben Sachen parat hat, die nicht super sind. Ne?
Ja.
Und du hörst ganz viel den anderen Leuten zu und lässt da so viel erzählen. Und ich habe mich auch so in der ganzen Vorbereitung auch gefragt, hey, wer schreibt denn deine Geschichten auf einmal? Wer wird deine Geschichten aufschreiben und dein bewegtes Leben, das du bisher schon gehabt hast, die letzte Zeit, wie du auch durch deine Zeit gekommen bist, jetzt auch, die nicht so klar war. Du gehst auch gerade so durch Höhen und Tiefen wahrscheinlich und ein Gefühls-Up and Down.
Ja, natürlich.
Ja.
Das, wer meine Geschichte aufschreibt, na, da bin ich auch gespannt.
Ja, ja.
Da bin ich selber schon gespannt.
Hättest du jemanden, würdest du da jemanden wünschen, der deine Geschichte aufschreiben soll?
Ach, ich weiß es nicht.
Deine Geschichten?
Ich weiß es nicht. Ciao. Bei mir ist das ist alles, das ist so schön, dass ich heute bei dir da sein darf. Es ist schön, dass ich heute eingeladen werde, um irgendwo meine Geschichten vorzulesen, um irgendwo Mundart vorzulesen. Es ist schön, dass ich heute bei, weiß ich nicht, Veranstaltungen erzählen darf, wo ich meine Erfahrungen her habe mit den Leuten. Im Endeffekt ist es aber immer so, dass das ja eigentlich von denen kommt. Also die Leute, wo es mir am Anfang ein Anliegen war, ihnen Wertschätzung zuteil werden zu lassen. Ich erzähle ja diese Geschichten. Meine eigene ist da ja gar nicht so spannend, sondern es ist einfach schön, dass ich diese Dinge transportieren darf. Und mich freut es einfach, dass es viele Leute gibt, Gott sei Dank, die sie lesen wollen, die sie sich anhören wollen, weil das jeder einzelne von denen wert ist, der mir da irgendwo was mit auf die Reise gegeben hat. Und das sind ja nicht nur die Geschichten im Steirerland oder in den Büchern, es sind ja auch, was weiß ich, meine Mundarttexte aus dem heraus beeinflusst, was mir die Leute mitgeben. Es ist das bisschen Philosophie, was ich zwischendurch so schreiben darf, aus dem heraus beeinflusst. Und deswegen sage ich immer, ich bin ja eigentlich nur das Sprachrohr. Was ich hoffe, also meine Geschichte, weiß ich nicht, muss eigentlich jetzt gar nicht wirklich wer ausschreiben. Was ich irgendwann einmal schon hoffe, ist, dass es jemanden geben wird, der das, was ich da angefangen habe, vielleicht einmal weiterführt. Nicht in dieser Form, wie ich es gemacht habe, also ich will da ja keine großen Vorgaben geben, aber es wäre einfach schade, sage ich mal, wenn ich einmal nicht mehr mag oder nicht mehr kann oder geht halt einfach nicht mehr,
ja.
Wenn es irgendjemanden geben würde, der das noch ein bisschen weiter verfolgt und diese Geschichten aufzeichnet. Ob er jetzt dafür ein Magazin nutzt, ein Buch nutzt oder so, spielt eigentlich keine Rolle, weil der Medienlandschaft hat sich in den letzten 20 Jahren schon so wahnsinnig viel da, wer weiß, was in den nächsten 20 Jahren tut.
Ja.
Aber es wäre einfach schön, wenn sich wieder jemand hinsetzen würde und sagt, okay, ich arbeite ein bisschen dran, dass sich die Generationen, wo ich halt auch schon dazu gehört,
das ein bisschen weiterkomme. Weil das ist ein Wunsch, dass es jemand weiterführt, aber man kann den Samen streuen. Hast du da schon an jemanden, oder gibt es da jemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, arbeite auch schon mit, ist interessiert dran? Oder beginnt dieser Prozess auch erst zu sagen, okay, du holst jemanden zur Seite und jemand, der dann in deine Fußstapfen tritt auch, oder auf seine oder ihre Art dann weitermacht, aber auf jeden Fall weitermacht?
Nein, der Prozess beginnt im Prinzip erst. Also es ist einfach automatisch, dass man sich irgendwo den Kopf darüber zerbricht, was wird irgendwann einmal. Wobei, wie gesagt, ein bisschen Gedanken mache ich mir drüber, sonst hätte ich das jetzt auch nicht angesprochen. Mhm. Es, weiß ich nicht, werden die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre sagen, ob sich da irgendwas ausentwickelt. Und ich will nicht einmal vorgeben, in welcher Form. Es wäre nur schade, wenn es aufhören würde.
Na, so ist es. Und es gibt noch so viele Geschichten, die nicht erzählt sind.
Ja, genau so ist es, wie du sagst.
Und ich denke mir jetzt, wenn wir Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wir sind jetzt in der Zukunft, gibt es irgendeinen Kanal, wo du sagst, den möchte ich vielleicht zukünftig schon bedienen?
Das weiß ich nicht. Podcast.
Ein Podcast? Ja!
Nein, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe auch noch dazu mal sogar mal eine CD mit Mundartgeschichten aufgenommen. Mhm. Aber ich muss da ehrlich sagen, da fällt ein bisschen der Markt, weil bei aller Liebe zu all diesen Dingen, ich muss es im Endeffekt zumindest so hinkriegen, dass ich nicht drauf zahle. Es muss nicht den großen Gewinn abwerfen, aber dazu zahlen ist auch nicht lustig. Mhm. Und das steht nicht wirklich dafür. Es ist immer wieder so, dass die Leute bei mir anfragen, ob es diese Geschichten, die ich im Radio der Sommerserie vorlese, ob es die in irgendeiner Form zu kaufen gibt. Steht in Wirklichkeit auch nicht dafür. Es ist lieb, aber die Produktionskosten bei all diesen Dingen sind so dermaßen hoch. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man wieder sagen, es ist auch nicht schlecht, sich in gewissen Bereichen ein bisschen rar zu machen. Ich mache, man jetzt die letzten paar Jahre hat es leider Gottes keine Lesungen gegeben, Corona-bedingt, aber ich mache das schon sehr gern und mache das eigentlich sehr bewusst um die Weihnachtszeit. Es gibt wenige Dinge, wo ich unter dem Jahr mal irgendwo zu einer Lesung hingehe. Das Ganze hat mehrere Gründe. Erstens einmal will ich nicht, dass es so weit kommt, dass die Leute irgendwo hingehen, mir zuhören und sagen, ah, der schon wieder. Das, also so, weil man ist dann ja relativ schnell, wenn man sich anbietet, auf Deutsch gesagt, bei jeder Hundsmeiß vertreten.
Überstrapaziert man dann alles, gell?
Und es ist für mich auch irgendwo, das hat eine besondere Bedeutung, wenn ich heute zu Weihnachten lese, weil ich da einfach beide Facetten von mir zeigen darf. Ich darf mischen, ich darf besinnlich lesen und ich darf lustig lesen. Wenn ich heute, weiß ich nicht, im Sommer in einem Weingarten eine Lesung machen würde, interessiert es einen nicht wirklich, dass er irgendwas Besinnliches zum Herrn kriegt. Das heißt, dort will man nur lustig sein, aber das ist einfach nur ein Teil von mir. Und deswegen ist mir diese Weihnachtszeit am liebsten, also da November ist, wenn es ein Weihnachtsbuch gibt, das fertig, mit Ende November ist der Steirerland fertig, dann ist mein Jahr im Prinzip gelaufen und der Dezember steht ganz bewusst für diese Dinge zur Verfügung und den mache ich auch sehr, sehr gern, bin eigentlich auch fast immer mit musikalischer Begleitung unterwegs.
Schön.
Und da kann ich einfach alles transportieren, was ich transportieren will.
Genau.
Und den Rest der Zeit wollte ich mir ein bisschen aus, so ist es, und das Ganze jetzt in Medienformate zu bringen, da fehlt einfach noch ein bisschen. Also mein Hauptpublikum, sage ich mal, sind jetzt nicht unbedingt die, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Und wie gesagt, irgendwo bist du halt, nachdem du das hauptberuflich und selbstständig machst, halt auch irgendwo immer dazu gezwungen, dass du den Kostenfaktor im Auge behältst.
Genau, das ist so, ja.
Das, und deswegen, also zum Machen gab es viel, ich würde es grundsätzlich auch sehr gern machen, aber man muss sich halt immer irgendwo dann auch ein bisschen anschauen.
Ja.
Was steht dafür und,
ja,
was nicht.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Jetzt ist der Sommer bald wieder da. Gibt es da wieder, gibt es dich im Radio, Radio Steiermark wieder zu hören?
Soweit ich weiß schon, also ich war noch nichts Gegenteiliges bekannt, das ist heuer, haben wir die 10 Jahre voll, das startet immer mit dem ersten Freitag, wo die Ferien beginnen und geht über die Ferien, also sind diese 10, 12 Sendungen und dort ließ ich, je nachdem, welche Geschichten, dass wir auswählen, wie lang das ist, aber immer so zwischen 15 und 20 Geschichten in etwa vor, manchmal sind es Doppelgeschichten.
Klasse.
Machen wir es ganz lange und das wird es heuer normalerweise wieder geben.
Ja, und es gibt heuer dann auch zu Weihnachten ein neues Buch.
Es wird heuer zu Weihnachten auch wieder ein neues Buch geben.
Der Titel?
Es ist aber jetzt gerade
noch, schon einen Titel?
Weiß ich noch nicht. Nein, ich weiß nur, was drinnen stehen wird. Ich weiß, wo so alles reinkommt. Ich weiß, wie viele Seiten das es haben wird. Das weiß ich schon alles, wie es heißen wird. Muss ich noch ein bisschen überlegen, aber es, ja. Aber ich sage dir rechtzeitig Bescheid.
Ja. Es klingt aber nach einem arbeitsreichen Jahr. Gell? Es wird ja nicht fad.
Nein.
Es wird also wir können beruhigt sein, es wird ja nicht langweilig irgendwie. Wir brauchen die nicht für die Apfelernte einteilen oder so.
Buten tragen und so. Es wird, wenn dann nur einmal einen halben Tag vielleicht.
Du, wir haben das jetzt aufgenommen, einen halben Tag wird einmal mit der Karl zur Verfügung stehen. Herrlich.
Verkauft ist verkauft.
Mei. Du, gibt es noch etwas, was du irgendwie, was du loswerden möchtest, irgendwie, was jetzt auch so deine Bücher, dich betrifft oder das, was deine Arbeit ausmacht? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst?
Ein paar Dinge, wo ich mir wünschen würde, dass sie die Menschen selber einfach ein bisschen beim Knack nehmen und ein bisschen genauer darauf schauen, was sie eigentlich tun und wie sie es tun. Wir haben jetzt 2 Jahre Corona hinter uns. Ich muss da ehrlich sagen, ich war über gewisse Errungenschaften dieser Zeit überhaupt nicht besser, sondern habe sie eigentlich sehr zu schätzen gewusst, weil du gemerkt hast, dass allgemein ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Es wäre schön, wenn sich die Leute ein bisschen mehr auf das konzentrieren würden, was wirklich wichtig ist und das Zwischenmenschliche wieder ein bisschen stärken, weil du siehst, das ist so eine gewisse, wie soll ich denn sagen, Grundnervosität teilweise da bei den Leuten, so dieses Getriebenwerden. Natürlich ist es nicht leicht, aus diesen ganzen Kreisläufen auszukommen, aber es ist auch nicht muss, dass man da überall mitzieht. Du siehst, wie leicht, dass es bei gewissen Dingen zu Streitereien kommt, die eigentlich für nichts sind, weil man sich einfach ausreden kann. Und das waren halt auch Dinge, die ich natürlich aus dem Zyklus dieser alten Geschichten mit ausnehme. Und das ist was, oder das sind teilweise ein bisschen so Werte, die für mich halt ein bisschen auf der Strecke bleiben.
Okay, lieber Karl Oswald, das heißt, ein Roman von dir wird es nie geben. Reißen wir diese Schachtel noch auf?
Nein, da gibt es nicht viel zum Aufreißen, aber ich mag das einfach nicht, weil irgendwer sagt, wird es nie geben. Keine Ahnung.
Schön, das finde ich schön, das
gefällt mir. Du weißt das nicht und ich weiß es auch nicht.
Das gefällt mir sehr.
Schauen wir mal, reden wir mal.
Das finde ich schön, weil sag niemals nie, oder? Mhm. Du. Also, es wird noch vieles geben.
Ich hoffe.
Lieber Karl, danke. Da wollen wir mal nichts ausschließen. Das ist das beste Schlusswort, was ich je gehört habe. Da wollen wir mal nichts ausschließen. Ausschließen aus diesem Leben, da hat noch viel Platz. Vielen, vielen Dank für das Gespräch mit dir. Es hat mich total bereichert, beseelt, glücklich gemacht. Schön war's.
Es war wirklich schön, ja. Danke noch einmal für die Einladung. Danke auch für das wunderschöne Musikdeckel.
Mei, sehr, von
wirklich Herzen gern. Dass ich da sein habe dürfen.
Ja.
Wirklich schön.
Danke für die Zeit und schön, dass wir dich mal interviewen darf, wo du immer mit den anderen Leuten normalerweise immer nur der Zuhörer bist.
Bitte gerne, hast du gesehen. Einfach schön. Nur schreiben.
Ja, fein. Du kommst wieder. Ja. Vielen Dank.
Danke.
Merci, auf bald. Prost. Dann mal nochmal.
Das hat sehr gut getan. Wir sind nach dem Ende der Aufnahme noch länger beisammen gesessen und haben auch beschlossen, uns sehr bald wiederzusehen. Luis hat wieder Stimmungsfotos vom Talk gemacht und die gibt's alle auf unserer Website kiefer.at und einen Teil davon auf meinem Facebook- und Instagram-Kanal zu sehen. Wenn ihr bemerkenswerte Erzählungen von euren Lieben habt, dann kontaktiert den Karl Oswald. Vielleicht lesen wir ja die eine oder andere Geschichte in einem seiner nächsten Bücher. Den Kontakt gibt's jedenfalls hier im Podcast-Text. Und wenn ihr in der Gegend seid, dann schaut's bei uns im Hofladen bei Jasmin Luis vorbei. Bis dahin, alles Gute und habt's euch gern.
Talk up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk up Hof, der Schilcher Podcast.